Guten Tag, Herr Schenk, alle Donnerstag. Schön, dass Sie dabei sind. Haben sich gestern auch die Augen verwundert gerieben. Was war denn das, bitteschön, gestern Abend? Ein völlig zerknirschter Bundestrainer Joachim Löw auf der Pressekonferenz nach der 0:3-Klatsche in Amsterdam in der Nations League gegen Holland. Ursachenforschung wurde teilweise schon betrieben und der erste Schuldige natürlich auch schon gefunden. Die bösen Medien. Jetzt geht's nach Paris gegen den Weltmeister am Dienstag. Dann Frankreich der Gegner und das wird sicherlich keine leichtere Aufgabe. Wir treiben die schonungslose Analyse. Was ist einfach mit unserer Nationalmannschaft nicht in Ordnung? Die beiden wissen, wie man sich als Bundestrainer oder als Trainer überhaupt fühlt. Der eine hat zuletzt Rumänien trainiert, der andere ist aktiv beim FC Luzern. Hier sind Christoph Daum und René Weiler. Erst Moment habe ich einen Schreck bekommen. Ich dachte, du hättest einen orangenen Pulli drunter.
Nein, die Farben kannst du noch unterscheiden. Ne?
Ja? Bist du auch noch geschockt?
Ich bin beeindruckt. Also geschockt nicht, weil geschockt kannst du nur sein, wenn du eine überzogene Erwartungshaltung hast. Und die war bei mir tatsächlich nicht mehr vorhanden.
Wir haben einen erstaunlichen Noten, den haben wir uns mal gemeinsam an. Mats Hummels hat Folgendes nach dem 0:3 gesagt.
Wir werden da eben teilweise behandelt wie, ja, wie die Vollamateure. Und aber damit müssen wir leben. Das wird im Fußball immer so bleiben. Es wird immer so bleiben, dass dann von Medien, dass dann von Fans eben sehr respektlos mit uns umgegangen wird. Damit müssen wir klarkommen.
Eine etwas eigenartige Wahrnehmung, oder?
Nun ja, diese Aussage ist noch unter dem Eindruck des Spiels zu bewerten. Es gab Situationen, da hätte sich das Spiel drehen können. Nachher letztendlich das 3-0 ist natürlich der Startschuss zu einer wirklich vernichtenden Kritik, die natürlich auch dazu führt, dass auch ein Spieler oder ein Trainer mal sagen darf, hört mal zu, Kritik ja, die ist angemessen auch angesagt, aber wir sind kein Freiwild. Ich glaube, dieses Recht hat jeder Trainer und Spieler.
Ist deine Einschätzung zu der Aussage?
Ja gut, ich verstehe die Aussage, aber auf der anderen Seite, wenn du als Deutschland 0-3 verlierst in dieser Situation, dann musst du mit Kritik rechnen und das weiß auch Mats Hummels.
Was wollte er dann bezwecken?
Ja, das war Frust, selbstverständlich Frust, den er da geäußert hat, weil das ist unmittelbar nach diesem Spiel und das musst du zuerst mal verdauen, wenn du jetzt eine 0-3-Packung in Holland kriegst.
Also Frust oder was sonst dahinter steckt, sprechen wir gleich. Wir haben noch ein schönes Bild, schauen wir mal, für alle, die diese Mannschaft nicht kennen, ist der FC Winterthur. Wir gehen mal näher ran. Der 18-Jährige links ist René Weiler und ganz rechts ist, glaube ich, an der Frisur zu erkennen. René, wer ist das?
Ja, das stimmt. Der hat heute noch die gleiche Frisur. Wir haben zusammen gespielt in Winterthur. Und die Welt ist klein manchmal.
Hast du noch Kontakt zu Jogi?
Ja, ne? Ja, jetzt nicht gerade jeden Monat, aber zwei, dreimal im Jahr haben wir schon noch Kontakt und das ist auch schön, wenn man den einen oder anderen Kontakt auch noch aufrechterhalten kann.
So, ehe ich gleich wieder vergesse, 3 €, ne? Was hast du gesagt, die Welt ist klein. Also, du hast ja extra Geld gewechselt, Premiere. Ja, ja, wir denken dran. Unsere weiteren Gäste heute Morgen, freue mich sehr. Der Kollege von RTL und NTV, Timo Latsch.
Guten Morgen.
Von der FAZ, Peter Hiss. Gerade aus Amsterdam frisch eingeflogen, der Chefreporter der Sportbild, Christian Falk.
Servus aus München.
Und unser Sport-Einsatz-Experte, Reinhold Beckmann. So, immer gibt es schon eine Erfrischung. Alles alkoholfrei. Also, so kommen wir im wahrsten Sinne des Wortes gut über die Runden. Ruth ist auch da. Schönen guten Morgen, Ruth.
Kann ich. Guten Morgen.
Oh je, wir stecken immer noch im WM-Schlamassel. Da hat sich ja seit dem historischen WM aus wenig getan, vor allem wenig verbessert. Im Gegenteil, dieses 0:3 gegen die Niederlande war bitter und zeigt eben, dass Jürgen Löw kaum vorangekommen ist mit dem Team. Gut, er kann nichts dafür, wenn die Spieler die Chancen nicht nutzen, aber von seiner Seite kamen da eben auch wenig neue Impulse und dieser vielbesagte Neuanfang blieb aus und jetzt droht Deutschland sogar der Abstieg aus der Spitzengruppe. Demnach wollen wir von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, peinliche 0:3-Pleite, ist Löws Bewährungszeit abgelaufen? Rufen Sie uns wieder an unter der 01379 011 011, schreiben Sie uns via Facebook und Twitter und Sie kennen ja unser Live-Voting auf sport1.de/mittendrin, da können Sie auch jetzt schon abstimmen. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Meinung und auch auf die der Runde.
Danke sehr, Ruth. Ich zitiere mal Jürgen Klopp. Die Nations League ist der sinnloseste Wettbewerb in der Welt des Fußballs. Trotzdem stand gestern in Amsterdam für Joachim Löw und die Nationalmannschaft einiges auf dem Spiel. Stichwort Wiedergutmachung. Nach der verkorksten WM spielt er und sein Team praktisch auf Bewährung.
Schwere Dienstreise nach Amsterdam. Der Bundestrainer kommt einfach nicht aus der Krise.
Schwierig ist natürlich im Moment schon, auch gerade mit der WM oder nach der WM, klar.
Der Bundestrainer vertraut den falschen Spielern. Große Namen, bekannte Namen, aber Namen ohne Form. Hummels, Müller, Boateng, Kroos, Schatten ihrer selbst. Und sogar Neuer mit dem gleichen Fehler wie kürzlich in der Bundesliga.
Das zeigt halt, dass viele Spieler so ein bisschen ein angekratztes Selbstbewusstsein haben im Moment.
Die Krise des DFB-Teams ist schlimmer als die des FC Bayern. Und es gibt neue Zweifel, ob der Bundestrainer den Neuanfang wirklich schaffen kann. Löw ignoriert konsequent, dass Kruse in Bremen sowie Max in Augsburg seit Monaten die Liga rocken, während dem Nationalteam zurzeit keiner ein Scheunentor trifft. Keine neue Philosophie, schon gar keine Frische, kein Umbruch. Dafür ein neues Katastrophenergebnis. Löws Team ist genauso weit weg von der Weltspitze wie bei der WM. Löw ist zwar wieder viel in den Stadien unterwegs, aber seine Mannschaft tritt immer noch auf der Stelle. Wir fürchten daher, auch ein Weltmeistertrainer hat nicht ewig Bewährung.
Christian, du warst ja gestern live im Stadion. Ja. Was sagst du unserer These? Wie lange hat er noch Bewährung?
Ja,
wie groß ist die Geduld?
Ja, ich bin schon auch der Meinung, Jürgen Löw hat 12 Jahre gute Arbeit geleistet, Weltmeister geworden, aber jeder hat eine zweite Chance verdient, die hat er bekommen nach der WM.
Eine zweite Chance verdient, ja, nochmal. Ja.
Okay, dann knüpfe ich daran an.
Du wolltest auch noch klar, ne? Ja, Moment. Werf nochmal alles ein hier, so. Entschuldigung.
Aber um den Gedanken zu Ende zu führen, ich bin mir nicht sicher, ob Jogi Löw das derzeit wirklich als Chance begreift, weil er nutzt sie nicht. Also wenn ich sehe, dass kein Sané in der Startelf ist, kein Brandt in der Startelf ist, kein Süle in der Startelf ist, ich glaube, wo sind denn diese Hoffnungsträger? Die muss er doch jetzt mal bringen. Und er hält sehr, sehr stur an dieser WM-Achse fest. Ich habe ihn gestern nach dem Spiel auch nochmal dazu gefragt. Und auch gestern war die Einsicht noch nicht da. Er sagt, er braucht diese Spieler. Die jungen Spieler, und er hat den jungen Spielern noch die Qualität abgesprochen, was ich so von Jogi Löw auch noch nicht gehört habe, dass er Schuldzuweisungen macht. Und ich frage mich dann, gegen wen haben wir denn verloren? Ich meine, das waren Holländer, die auch sehr, sehr jung waren, die uns da praktisch vom Platz gefegt haben. Und ich teile auch die Meinung von Mats Hummels nicht. Holland war die klar bessere Mannschaft.
Wir hören mal, was der Bundestrainer gesagt hat zu dem, was du angemerkt hast, die Alten und die Jungen.
Ich habe immer gesagt, die richtige Mischung ist schon auch wichtig. Die jungen Spieler haben schon ein bisschen frischen Wind auch gebracht in der zweiten Halbzeit, absolut. Aber die Chancenverwertung hat man auch gesehen, dass das halt noch, auch manchmal beim einen oder anderen Spieler, der noch sehr jung ist, auch ein bisschen Zeit braucht. Die haben noch nicht diese ganz große Qualität am Zenit ihrer Möglichkeiten zu sein. Die müssen sich auch noch entwickeln. Und wir dürfen jetzt nicht hingehen, dass wir von diesen jungen Spielern, die 22 sind oder 20, dann irgendwie Wunderdinge erwarten.
Weil du zu jung oder zu alt gibt's nicht. Ich weiß, da zahle ich jetzt für, ne? Nur gut oder schlecht.
Ist in Ordnung, dass du schon mal ein bisschen herauszahlst.
Ja, aber wir sind U21 Europameister.
Na, wir sind da wieder bei dem Thema wie vor der Weltmeisterschaft, wo wir alle nicht verstanden haben, warum er Leroy Sané nach so einer großartigen Saison in der englischen Premier League nicht mitnimmt. einer, der auch gestern gezeigt hat, dass er ein herrliches Chaos veranstalten kann in dem Halbraum, ja, wie Christoph Daumer mal gern formuliert. Also es war gestern der Unterschied, als er reinkam. Draxler auf der anderen Seite mit zwei kapitalen Fehlern später in der Defensive. Dabei begann es ganz gut für ihn, hat er auch ein paar inspirierende Momente. Ich finde, da muss man mutiger sein. Junge Leute wachsen mit diesen Aufgaben, wachsen mit Verantwortung. Das ist in anderen Lebensbereichen auch so. Das ist auf dem Fußballplatz genauso. Mhm. Und jetzt ist er in einer Schleife drin, Jogi Löw, weil Misserfolg hat nochmal eine eigene Dynamik. Das kennen viele Trainer, weiß Christoph. Und der Weiler auch, das kennen Sie aus der Liga nun, er hat es lange nicht mehr erlebt. Nun ist er drin in der Situation und der Weg raus ist noch längst nicht gefunden.
Es tut Löw so, als würde Müller jede Torschuss verwerten. Oder auch die anderen Spieler, die Stürmer, die Älteren, oder hätte Reus, war jetzt verletzt, aber halt, als hätte er zuletzt jede Torschance verwertet, ist ja auch nicht so. Ich bin also völlig bei Reinhold. Wir wissen, was wir doch von den Spielern haben, von Groß und von Müller, und dass die das Fußballspiel nicht verlernt haben, dass sie mit 28 auch nicht Knall auf Fall die Nationalelf verlassen müssen. Das ist ja anders als bei Holland, die mit 34-Jährigen Leute verabschiedet haben. Mm. Das ist das. Aber trotz allem, denke ich, wollen wir doch alle die Sanés sehen. Ich will den Kehrer mal sehen. Und vor allem die Leute, die können sich doch mal entwickeln.
Ja, aber das ist ja die Frage, warum macht das nicht,
bitte? Ich glaube einfach, das ist in ihm fest verankert. Gut, er kennt die Spieler natürlich auch etwas länger, näher als wir. Aber ich meine, was er vergisst oder was er verdrängt, oder ich kann nicht in seinen Kopf schauen, ist: Wir wissen, was wir für den Alten haben, aber wir wissen nicht, wie sich ein Kehrer, ein Brand entwickeln wird, wenn er mal dreimal in der Startelf steht. Oder was mit dem Sané passiert. Und so, oder Süle und so weiter und so weiter. Oder,
ja. Ich sehe es ein bisschen differenzierter, weil der Trainer, der kann eigentlich nur 11 aufstellen und der muss eine Entscheidung treffen, proaktiv, nicht reaktiv, wie die Journalisten und alle, die das Fußballspiel im Nachhinein beurteilen. Und wenn er jetzt die Jungen gebracht hätte und diesen Erfolg auch nicht hätte, würde jeder sagen, diese erfolgreiche Mannschaft, die noch den Ehrgeiz hatte, weiter miteinander Fußball zu spielen.
Das sehe ich aber anders. Ich glaube, wenn er eine junge Aufstellung gemacht hätte und du verlierst 0-3, dann hat er wenigstens eine Erklärung. Dann kann er sagen, ich habe es jetzt mal probiert, die Jungen sind noch nicht so weit. Aber immer wieder den gleichen Fehler zu machen und da nicht weiterzukommen, ich sehe da keine Entwicklung.
Genau, es hat sich ja nichts geändert.
Wobei der Trainer denkt ja nicht so. Also der möchte ja nicht eine 0-3-Niederlage erklären, weil er die Jungen gebracht hat. Also der Trainer, zum Gewinnen gibt es keine Alternative. Du musst gewinnen.
Aber er gewinnt ja nicht.
Trainer, und das sind nochmal mindestens wieder 3 Euro.
Du hast ja kein Geld. Du hast gleich kein Geld mehr hier.
Aber es geht ja... Es geht ja wirklich nicht nur nach der Frage, ob jung oder alt. Es geht ja auch nach der Frage, welche Form haben aktuell Spieler. Und dann habe ich die Bayern-Spieler, die so einen Rucksack gerade mit sich rumtragen. Und was ich nicht verstanden habe, warum dann ein Emre Can plötzlich spielt von Beginn an, der bei Juventus Turin eigentlich auch nur Ersatz ist hinter Khedira, der angeblich so schlecht ist für die Nationalmannschaft. Vorne steht Marc Uth drin, der bei Schalke...
Also wurde nachnominiert, musst du nochmal sagen.
Richtig, aber der bei Schalke bisher noch kein einziges Tor erzielt hat. Warum dann eben nicht so ein bisschen jung und wild reinkommt von Beginn an, ist nicht nachzuvollziehen. Und wir haben ja die WM-Analyse gehört von Joachim Löw, auch von Christoph Daum. Und ein Thema war ja immer Ballbesitzfußball, weg davon. Thema sind hohe Geschwindigkeit, Sprint und alle Spieler, die bei uns Geschwindigkeit bringen können, wie eben Sané, wie eben Brandt, wie Werner,
draußen, ne?
Mit Abstrichen Draxler. Der Einzige, der eigentlich drin war, war eben Timo Werner. Mhm. Und das ist für mich eigentlich auch... ja, nicht nachzuvollziehen.
Löw muss vor allem jetzt aufpassen, dass die Jungen nicht glauben, dass sie keine Chance haben. Ich meine, der Confed-Cup-Titel, der liegt nicht so lang zurück wie der WM-Titel. Und alle diese Spieler, die damals gespielt haben und die auch geglänzt haben, die gute Leistungen gezeigt haben gegen wirkliche A-Nationalmannschaften, haben immer noch keine echte Chance bekommen.
Hm. Ich glaube, hier aus Trainersicht handelt es sich um das Phänomen, das sehe ich oft bei einigen Trainern. Nach großen Erfolgen, sprich dem Erreichen einer Meisterschaft, oder auch dem Erreichen der ersten Meisterschaft ist der Trainer auch seinen Spielern unheimlich dankbar. Seine Spieler haben ihn zum Meistertrainer gemacht. Seine Spieler haben ihn zum Weltmeister gemacht. Und ich glaube, dass hinsichtlich der Nominierung des Spielerkaders zur WM in Russland es sehr, sehr viele Dankbarkeitsentscheidungen gab, die, wie wir eben hier richtigerweise festgestellt haben, nicht durch aktuelle Leistungen unterlegt worden sind. Sogar diese Situation, dass die Diskussion über Manuel Neuer eigentlich fast alles dominiert hat, war ja auch, sagen wir mal, ein Schlag ins Gesicht der jüngeren Spieler. Ein Spieler, der überhaupt nicht spielt, überhaupt nicht zum Einsatz kommt und alle warten darauf. Und damit wurde auch für mich gut, ganz klar...
Das hat ja nicht funktioniert, ne? Wie sagst du ja?
Nein, jetzt ich versuche ja nur zu erklären, warum... Ja. wurde. Ja? Das Bewährte, was den Jogi Löw zum Weltmeister gemacht hat, nicht hinterfragt, weil er zu lange daran festhält. Und ich bin völlig d'accord. Eine Umstellung, sprich jetzt auch eine Blutauffrischung, hätte nicht nur der Mannschaft gut getan, sondern auch den Image des Nationaltrainers. Wir würden ganz anders mit den Fehlern der jüngeren Spieler umgehen, als bei diesen etablierten Erfahrenen, wo ich gar nicht mehr sehe, dass jeder so brennt, an die Leistungsgrenze geht. Wenn ich mir die Mannschaft gestern anschaue wieder mit der Führungsachse der Bayern, wir können gleich noch darüber sprechen, welche Probleme sie von Bayern München in die Nationalmannschaft selber mit hineintragen, dann sehe ich mehr ein Nebeneinander als ein Miteinander auf dem Platz. Und wenn dann so ein Leroy Sané reinkommt, da geht mir auch das Herz auf. Das wollen wir sehen. Und ich glaube, dass ich hier im Namen von allen spreche. Wir sind nicht so verblendet, dass wir nur Erfolge sehen wollen, sondern wir wollen eine Mannschaft sehen, von der wir das Gefühl haben, die geben alles auf den Platz. Und das kommt im Augenblick nicht rüber. Das ist das Problem. Ja, und
schönes Stichwort, der Ist- und der Wahrzustand. Auch das hören wir uns mal an.
Am Wahrzustand wird niemand bewertet, sondern eigentlich immer nach dem Ist-Zustand. Ich glaube, wir haben vor 4 Wochen gegen Frankreich, gegen den Weltmeister, auch mit Boateng oder mit Hummels oder mit Toni Kroos, schon auch ein gutes Spiel gemacht, nachdem, wo wir herkamen, nach der WM. Also haben wir schon ein gutes Spiel gemacht und haben wir schon alle gesehen, glaube ich, dass man in der Tat ein paar Spieler braucht mit dieser Erfahrung. Absolut. Und da bin ich nach wie vor der Meinung, dass man nicht nur mit jungen Spielern jetzt irgendwie, die brauchen schon auch Spieler mit. Und das haben wir, Spieler, die eben auch schon was erreicht haben. Thomas Müller, ja, hatte in der ersten Halbzeit eine Riesenchance im Training. Auch diese Woche hat auch er mir einen sehr agilen, einen sehr frischen Eindruck gemacht. Er hat irgendwie... hatte ich nicht diesen Ballast von Bayern München irgendwie dabei, weil er war gefährlich, war beweglich, ist in die Räume gegangen. Man hatte das Gefühl, dass Thomas Müller, wie man ihn eigentlich auch kannte, weite Wege in die Tiefe, hinter die Abwehr, das hat er im Training immer gemacht und schon auch eine große Gefahr ausgestrahlt. Normalerweise, klar, in der Vergangenheit hat er diese Möglichkeiten häufig genutzt. Das war eine Chance, weiß nicht, 5, 6, 7 Meter vorm Tor. Es ging nicht rein, das zeigt halt, dass... ja, viele Spieler so ein bisschen ein angekratztes Selbstbewusstsein haben im Moment.
René, für dich eine plausible Erklärung?
Ja, nein, nicht wirklich, aber sie war auch nicht falsch, aber ich habe jetzt die Belastung der beiden Spieler schon gespürt gestern. Also mir hat jetzt das Dreieck Neuer, Boateng und Hummels gar nicht gefallen. Man hat auch über den Fehler von Draxler gesprochen, über die beiden Fehler beim 0-2-0-3. Aber wenn man Aber wenn man Hummels sieht, wie der aus der Verteidigung prescht, offensiv verteidigt, das ist meiner Ansicht nach noch richtig, aber wie er nachher ausläuft und das Geschehen in seinem Rücken eigentlich gleichgültig zur Kenntnis nimmt und auch der Boateng, das sind ja alles hervorragende Fußballer, große Persönlichkeiten, aber wenn der stretcht in der zweiten Halbzeit mehrfach, ich meine, dann hat das jeder mitbekommen, dass er nicht ganz fit ist, aber er ist ja trotzdem dafür zuständig, dass die Restverteidigung stimmt und es hat genügend Spiele gehabt, die nach vorne noch irgendetwas bewirken hätten können und da habe ich mich dann schon gefragt, wie man fahrlässig dieses 0-3, vielleicht sogar ein 0-4 in Kauf nimmt als Deutschland, dass da bei diesen drei renommierten Spielern etwas nicht stimmt. Mhm. Ja.
Mit der U21-Abwehr hätte es, oder ein defensives Mittelfeld, hätte es keine größere Auflösungserscheinung geben können in den letzten 10 Minuten als mit diesen erfahrenen Leuten. Wir dürfen ja nicht vergessen, es sind nicht nur die 2 Tore gefallen, der DP hat die Latte getroffen, es war noch 2-mal blank gespielt, die sie halt dann verdattelt haben. Wobei man sagen muss, es wird ja so viel gelobt, dass es lange auch defensiv geklappt hätte, aber da haben auch die Holländer wirklich blauäugig und schlecht gespielt. Was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, Stichwort Boateng. Boateng ist offensichtlich nicht fit. Er gibt seinen Tribut zu seinem Körper, den er jahrelang belastet und überlastet hat. Er ist 1,90, wiegt über 90 Kilo, ist unheimlich schnell. Sie erinnert mich so ein bisschen an Boris Becker, der auch immer zu viel aus seinem Körper rausholte. Und jetzt hangelt er sich von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche und wird jetzt in so ein Spiel reingeworfen, obwohl man einen Süle auf der Bank hat. Also das ist so tief in Löw verankert und auch alles seine Bekenntnisse sind für mich Lippenbekenntnisse. Jetzt gibt's einen Neuanfang und so weiter. Er ist nicht davon überzeugt. Er hat halt, um die Öffentlichkeit zu befriedigen, so ein paar Dinge zugegeben und jetzt fangen wir wieder an. Er hat jetzt auch ein paar Leute ins Haus geholt, die Fenster aufreißen können, aber die lässt er im Keller sitzen.
Ich finde, wir können ja so über die Leistung von Einzelnen immer sprechen. Letzten Endes war das für mich gestern ein Charakterspiel. So, das heißt, Joachim Löw hat nach der WM die alten Weltmeister sozusagen in Schutz genommen. Er hat ja auch keine öffentliche Kritik geübt, sondern hat sehr viel auch auf sich geladen, hat gesagt, ich habe Fehler gemacht und hat denen quasi die Chance gegeben, jetzt nochmal alles irgendwie umzuwälzen. So letzten Endes habe ich gestern auch von der ganzen Körpersprache niemanden gesehen, der tatsächlich irgendwie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Dann spielst du gegen die Niederlande, ich sag mal Erzrivale, du bist normalerweise von der Qualität her deutlich besser als der Gegner und dann lässt du dich von denen letzten Endes so abkochen. Und die Enttäuschung bei Joachim Löw muss eigentlich riesengroß sein, weil er hat denen nochmal das Vertrauen geschenkt und die haben letzten Endes auf ganzer Linie versagt. Und ich finde, der Bundestrainer muss jetzt eigentlich spätestens gegen Frankreich einfach mit einem anderen Gesicht, mit jungen Spielern auflaufen, um auch den Arrivierten deutlich zu zeigen, dass jetzt spätestens der Zeitpunkt gekommen ist, wo einfach auch frisches, junges Blut rein muss in diese Mannschaft.
Christian, was war denn dein, wir haben ja gerade über Jérôme Boateng gesprochen, was war dein Eindruck?
Ja, ich glaube, es ist nicht nur...
Joachim Löw hat ja auch früh gewechselt, also zum dritten Mal dann früh gewechselt in der 68.
Ja, also man hat schon gesehen, dass er nicht rund läuft und er hat sicherlich körperliche Probleme mitgebracht. Und ich finde, wir sollten sehr wohl über Namen reden, weil ich finde Süle, ich meine, selbst beim FC Bayern hat man jetzt erkannt, dass man diesen Jungen weiter in die erste Linie schieben muss. Also der ist ja mehr oder weniger gesetzt, trotz aller Rotation. Und es wird sich jetzt zeigen, ob sich Boateng oder Hummels durchsetzt. Und ich finde diese Hummels-Reaktion, die für, glaube ich, kein Medienvertreter, der da gestern diese Stimmen da von ihm gehört hat, und es war jetzt nur eine Stimme, die er gezeigt hat, das wurde ja immer hanebüchener, was er da so erzählt hat, da kommt man sich wirklich vor, als wenn der jetzt anfängt, seine Pfründe zu verteidigen. Ich glaube, er merkt schon, dass es weniger wird und dass er jetzt ein bisschen aufpassen muss, dass die junge Garde jetzt ihm nicht den Rang abläuft. Und wenn man das gehört hat, was er so gesagt hat, dann ist dann schon so eine neue Spannung zu spüren zwischen eben dieser WM-Achse, den Alten, und jetzt die Jungen, also auch Draxler, der schon ein bisschen was gefordert hat, die wollen jetzt langsam. Und das könnte ein Problem werden.
Aber sie dürfen ja nicht.
Sie dürfen nicht. Und das könnte zur Spannung
führen. Oder?
Es wäre ganz gut, wenn Jogi sich von seinem eigenen Erfolg inspirieren lassen würde. Er hat doch was gelernt beim Confed Cup. Da war doch alles da. Und das schafft eine andere Leichtigkeit. Das nimmt den Druck, diesen schweren Rucksack da endlich mal runter von den Arrivierten, die er sehr lange schützt. Da sind die jungen Kräfte viel leichter unterwegs und die werden auch anders in Schutz genommen. Auch von uns als Medienvertreter. Und das ist das, was jeder spürt im Moment, dass da irgendwie, das liegt nicht richtig. Und dieser Schritt radikaler da mal reinzugehen und zu sagen, lass die jungen Leute vorne, lass die rein. Der Confed Cup war das beste Beispiel dafür. Ich finde, da könnte Jogi Löw von seinem eigenen Erfolg selbst ein bisschen lernen und sich inspirieren lassen.
Andere Spieler haben sich geäußert, nicht nur Mats Hummels, auch Julian Draxler. Und die Wahrnehmung ist relativ unterschiedlich. Wir hören uns das mal kurz an.
Wenn es so weitergeht, dann werden wir so schnell nicht in die Weltspitze zurückkommen, glaube ich.
Also es wird ja momentan auf alles und jeden draufgeschossen, auch mit einer gewissen... Es ist respektlos, meiner Meinung nach. Ganz einfach.
Aber genau das ist der Punkt jetzt. So ein Draxler hat es gestern ganz klar benannt, während ein Hummels das immer noch leugnet.
Ja, das besprechen wir gleich. Unser Nationalmannschaftsreporter, den sehen Sie schon im Hintergrund am Mannschaftshotel in Amsterdam. Jochen Stutzki wird uns alles wahrscheinlich gleich bestätigen können. Kurze Pause. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Deutschland verliert gestern sang- und klanglos 0:3 gegen Holland. Und die Spieler haben das ganz anders oder ganz unterschiedlich bewertet. Wir hören erstmal Mats Hummels.
Meiner Meinung nach haben wir heute hier sagen wir, kein schlechtes Spiel abgeliefert, damit die Formulierung nicht wenigstens ganz so drastisch ist. Und vor allem nicht mal im Ansatz irgendwie ein 0-3.
So, also kein schlechtes Spiel, hat er gesagt.
Immer die ersten 30 Minuten kann man bestätigen. Auf alle Fälle. Das Problem ist, dass wenn bei diesem Ballbesitzfußball, und das war es dann im Laufe des Spiels dann doch wieder, was passiert dann bei den schnellen Gegenstößen, wo du ein Gegenpressing brauchst, das hochdiszipliniert ist, und das ist eben nicht da. Also das hat man von Guardiola gelernt, auch von der spanischen Nationalmannschaft. Gegenpressing heißt dann, wenn der Konter kommt, dann wirklich sternförmig den ballführenden Spieler auch zu attackieren. Dazu brauchst du einen Teamgeist, dazu brauchst du genaue Solidarität unter den Spielern. Und das ist ja in der zweiten Hälfte alles weggefallen. Dann gibt es Situationen, wo der eine auch für den Fehler des anderen nicht mehr einsteht.
Ja.
Und dann löst sich sowas auf. Und das ist halt zum Schluss passiert. Und es hätte auch noch 0-4 geben können. Das ist die Problematik der Mannschaft.
Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Also es wird ja so getan, als wenn man jetzt in die 10 Minuten einfach nur in 2 Konter reingelaufen ist. Also es hätte schon ganz anders ausgehen können. Und selbst während des Spiels hat man gesehen...
Ja, aber was natürlich Mats Hummels meint, ist natürlich was anderes. Wenn der Müller vorne das 1-0 macht oder wenn Sané das 1-1 macht, läuft das Spiel anders.
Da verliert man 3-1, wolltest du sagen.
Nein, das ist nicht also unbedingt sicher.
Nein, ich war ja gestern im Stadion. Also
ja,
was da erzählt wird... Holland hatte zu jeder Zeit, also die ersten 20 Minuten war es ein Abtasten, okay. Aber die hatten einfach mit jüngeren Spielern immer Zugriff aufs Spiel.
Nein, im Laufe des Spiels, nicht in den ersten 30 Minuten.
Ja, das war ja auch wahrscheinlich das taktische Konzept der Holländer, eben erstmal die Deutschen ein bisschen kommen zu lassen.
Von daher, gelernt von der deutschen Nationalmannschaft mittlerweile, machen alle Teams. Lass die erstmal kommen, bis sie verzweifelt sind. Sie werden ohnehin keine Tore schießen. Diese Mannschaft hat so viele Probleme mit sich und das lasst ihr doch erstmal ihre Energie loswerden. Diese These von Jogi Löw bei der WM, ja, wir wollten sie müde spielen mit unserem Ballbesitzfußball. Die erste Mannschaft, die dann müde war und die Nerven verloren,
waren wir
immer.
Aber was ich noch sagen wollte, Hummels hat ja vielleicht sogar möglicherweise recht, dass man sagt, hätte anders laufen können, wenn Sané das Tor macht, gewinnt vielleicht Deutschland 1-1. Aber letzten Endes kann man dieses Spiel ja nicht einzeln sehen, sondern man muss es sozusagen in der, wir haben eben so eine Dynamik des Misserfolges mal als Wort gehabt, man muss dieses ganze Länderspieljahr sehen und da passt dieses Spiel halt ganz genau rein. Es gibt nur ein Spiel in diesem Jahr, was man 0 gespielt hat, das war gegen Frankreich. Ich glaube, man hat 3 Siege insgesamt nur eingefahren, man hat in 12 Spielen 10 Tore erzielt. Das heißt, dieses eine Spiel war ja nicht einfach irgendwie Pech, sondern es war die Fortsetzung in der Konsequenz des Misserfolges aus diesem Länderspieljahr 2019. Und deswegen war es eben auch kein Zufall.
Also was ganz klar offensichtlich war, wir haben die entscheidenden Zweikämpfe nicht gewinnen können. Gehen wir mal wieder zurück auf einfache Dinge, nicht auf Gegenpressing oder dergleichen, was sicherlich alles eine Bedeutung hat und Halbraumspiel und dergleichen. Aber elementar Zweikämpfe zu gewinnen, das vermisse ich in einigen Situationen. Und wenn ich wieder diese Stabilität habe, dann kann ich auch alle möglichen taktischen Variationen, die wir eben hier angesprochen haben, in der Verfeinerung der Zusammenarbeit mit der Mannschaft erarbeiten. Aber für mich ist das manchmal nur so ein Zirkulationsspiel ohne eine richtige Zielrichtung. Und ich stimme auch zu, dass die Holländer zugelassen haben, dass die Deutschen mehr Ballbesitz haben. Sie haben sich dann, wie man das vielleicht manchmal im Boxen so sagt, die Holländer haben die Deckung hochgenommen und haben den Gegner kommen lassen und haben den sich zurechtgelegt. Und als sie sich zurechtgelegt haben, dann haben sie ihn ausgenommen. Also insofern, ich sah da auch nicht die große Dominanz. Okay, die eine Chance von Thomas Müller, aber ansonsten fällt mir jetzt so ad hoc nicht...
Es war nicht so viel, muss man sagen. Wir hören nochmal, was Joshua Kimmich gesagt hat. Der hat das ganz anders gesehen.
Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, unsere Leistung hier irgendwie schön zu reden. Wenn man immer so verliert, dann ist das irgendwann kein Zufall mehr. Es ist ein Punkt natürlich, dass wir unsere Chancen nicht reinmachen und der andere Punkt sind die Fehler, die wir einfach machen. Das ist jetzt nicht so, dass der Gegner uns irgendwie hier vorführt oder von hinten rausspielt und wir keine Lösungen haben. Also das ist nicht der Fall. Der Gegner kommt im Moment einfach viel zu einfach zu Toren. Natürlich eine Standardsituation ist immer bitter, aber speziell gegen Tor 2 und 3, das sind dann einfach Fehler, die auf so einem Niveau nicht passieren dürfen.
Guter Mann, guter Mann. Klare Kante nennt man das, oder?
Ja.
Das ist halt der Punkt, ist das erstaunlich, dass es genau die jungen Spieler jetzt formulieren müssen. Und ja. Das Löw zählt ja auch zu denen, die es schön reden. Ich meine, er sagt, meine Achse hat ja gegen Frankreich-Spiel ja gut funktioniert. Also das Frankreich,
war das Spiel so gut?
Ja, eben nicht. Das war geprägt von einer Angsttaktik. Die haben nur zugemacht, wir hatten überhaupt keine Chancen und haben nur Schadensbegrenzung gegen einen Weltmeister gemacht, der satt nach München kam und der auch gesagt hat, gut, wir verlieren jetzt hier nicht, aber die haben ja auch nicht ernst gespielt.
Also es ist auffallend, dass die Jungen selbstkritischer sind als die älteren Spieler, die eher verteidigend kommunizieren und erklären. Aber ich denke, das ist einfach ein großer Ballast. Gerade Hummels, die sind sich das nicht gewohnt. Die haben mit diesen Erfolgen in München und mit der Nationalmannschaft die Fallhöhe natürlich in eine Höhe steigen lassen.
Ja, Kimmich spielt aber auch bei Bayern, ne?
Ja, das ist schon klar. Aber ist ein junger Spieler, der ist wahrscheinlich noch ein bisschen ehrgeiziger.
Der will noch.
Da kommt
noch
das Wort Trägheit ein bisschen in den Sinn oder in den Kopf geschossen, weil ja die Spieler haben sehr viel erreicht und vielleicht haben sie dann auch diesen Heißhunger nicht mehr, diese Bereitschaft, die es einfach im heutigen Fußball auf diesem Niveau braucht, um diese Spiele, die knappen Spiele gewinnen zu können.
Das verstehe ich sogar noch. Ja, bei bestimmten Gegnern, aber bei Holland verstehe ich das zum Beispiel mal nicht.
Ja, bei Kimmich war aber die Körpersprache schon. Der war ja
nicht ernsthaft,
giftig. Der war giftig, der hat sich aufgeregt auf dem Platz. Er hat es ja versucht zumindest. Das war ja von anderen ja nicht zu spüren.
Aber ich finde, Reinhold, weißt du auch, diese Rivalität.
Aber hast du Trainer
in der Vergangenheit? Nein. Deutschland, Holland, das waren.
Ja,
da sitzt der Trainer.
Ich weiß es.
Der Koman heißt, den kennst du auch noch. Du weißt was er mal gemacht hat.
Ich war 1990 und auch später, da war er ja klar bei den besagten Spielen. Da ist natürlich so viel Gift normalerweise in dieser Begegnung drin. Deshalb nochmal, aber das hat Kimmich ja gestern gezeigt. Hohe Konzentration, neue Aufgabe mit dieser Rolle im Mittelfeld. Und bei Kimmich habe ich immer das Gefühl, egal ob im Training oder im Spiel, er will jedes Spiel gewinnen. Da gibt es eine andere Grundhaltung bei ihm. Mhm. Und das ist das, was ich irgendwie gut finde. Da kristallisiert sich eine neue Führungsposition, ein neuer Führungsspieler, finde ich.
Das ist ein junger Typ. Wir haben da junge Spieler, die Zukunft vor sich haben und wir haben ältere Spieler, die Zukunft hinter sich haben.
Ganz einfach. Ihre Pfründe verteidigen.
Oder wie sagt man so schön? Kimmich hat in dem Fall mal den A in der Hose und dann kommen wir irgendwie auf den holländischen Trainer.
Dann müssen wir euch das Bild aber jetzt auch mal zeigen, oder?
Ach komm, ich bezahle dir alles.
Erstmal zahlen, genau, nimm dir die Zeit.
Kannst du ruhig zahlen?
Hier wird gezahlt, sehr gut. Und in der Zeit zeigen wir Ihnen das angesprochene, die Szene von Ronald Koeman. 1988 war es, wir haben es vorbereitet und das war übrigens das Trikot von Olaf Thon. So, jetzt haben wir das auch nochmal gesehen und wollen auf die Frage der Woche eingehen, die ja war, ob Jogi Löw, ob seine Bewährungszeit abgelaufen ist. Ich muss sagen, das Ergebnis ist deutlich, gucken Sie mal, 95% allein bei unserem Live-Voting auf sport1.de/mittendrin sagen, ja, diese Zeit ist längst abgelaufen und wo man nach der WM wirklich auch noch Stimmen gehört hat, die eben gesagt haben, gebt ihm die Zeit, er wird die Mannschaft wieder in die Volksspur bringen, muss ich jetzt sagen, ich finde kaum eine. Also auf Twitter ist wirklich die allgemeine Meinung, das war kein Neuanfang. Christian sagt hier, Bierhoff und er müssen den Weg für echte Veränderungen freimachen und dürfen nicht an ihren Jobs kleben. Marco spricht von Selbstüberschätzung der ehemaligen Weltmeister. Günther, das finde ich auch sehr interessant, sagt, die Mannschaft als Spiegelbild eines Verbandes, der nichts lernt, weil er glaubt, nichts lernen zu müssen. Und abschließend auch noch hier, Dirk sagt, Löw scheint der Truppe keine Impulse mehr geben zu können. Das wird nichts mehr. Also ich muss sagen, das ist sehr deutlich im Netz.
Christoph, wolltest du sagen dazu?
Ja, ich glaube, da kommt ganz deutlich heraus, dass sich da viele für besser halten, als sie tatsächlich sind. Und ich fand das sehr gut, dass nach der WM auch von Oliver Bierhoff angekündigt worden ist, aber wie gesagt, bisher glaube ich nur angekündigt, dass man sich wirklich öffnet hinsichtlich externer Beratung. Ja, ich frage mich, wo setzt das ein? Wird Beratung überhaupt zugelassen oder entsprechend angenommen? Dieses politische weiter so.
Also scheinbar ja nicht, so wie du es
formulierst.
Ja,
das ist keine Lösung.
Ja, aber dafür brauchen wir keinen externen Berater.
Das liegt doch so deutlich an der Sache. Weil Sie haben ja wirklich eine Marktanalyse in Auftrag gegeben beim DFB und das Erstaunliche auch für die Jungs beim DFB war, dass es vielleicht auch gar nicht so die sportlichen Leistungen waren, die Fans so enttäuscht haben, sondern eben, dass ihnen das gefehlt hat, diese Leidenschaft.
Und diese Leidenschaft war gestern auch wieder nicht auf dem Platz zu sehen. Ich glaube, wenn sich da alle zerrissen hätten und gehen dann trotzdem unter, dann wäre es trotzdem ein anderes Gefühl gewesen. Aber diese Lethargie, die da am Anfang war, wo man wirklich auch nie das Gefühl hatte, da passiert jetzt noch was. Das war ja immer so, normalerweise hast du gesagt 1-0 und wir machen den Ausgleich noch, aber ich hatte nie das Gefühl, dass da noch ein Tor fehlt.
Ja, aber das erklärt sich doch durch die Aussagen von Witz. Dann brauchst du irgendwie auch neue Köpfe, neue Gesichter. Du kannst ja mal zum Beispiel gucken nach Spanien, die ähnlich gescheitert sind wie Deutschland bei der Fußball-WM. Da ist ein neuer Trainer, da sind einige Spieler zurückgetreten. Der neue Luis Enrique spielt jetzt mit ganz vielen Jungen. Die gewinnen gegen Kroatien 6-0. Eine riesen Euphorie im Land. Und wenn du jetzt guckst, Grindel hat ja auch angekündigt, es soll gravierende Veränderungen geben beim DFB. Es hat im Prinzip gar keine Veränderung gegeben. Wenn du heute zur Nationalmannschaft fährst, dann sind da 1:1 die gleichen Gesichter wie bei der Fußball-WM. Nicht, dass die Leute schlecht wären, aber im Prinzip brauchst du da vielleicht auch jemanden, der da einfach mal einen neuen Wind reinbringt. Ich habe jetzt, fand ich ganz interessant, vielleicht kommen wir auch noch zu.
Wir kommen auf jeden Fall noch zu den Veränderungen auch gleich.
Ja, ein Einsatz
noch zu dem, oder nicht gegeben.
Einsatz vielleicht noch zu den Veränderungen. Borussia Dortmund wird ja im Moment irgendwie immer hochgelobt. Ich habe mit unserem Korrespondenten in Dortmund gesprochen, der sagt, der wichtigste Neuzugang für Borussia Dortmund war nicht irgendwie Alcacer oder Witzel, sondern Sebastian Kehl. Ja, jemand, der sozusagen als Teammanager ganz nah dran ist an der Mannschaft, der natürlich loyal ist gegenüber Leuten wie Zorc oder Watzke. Warum macht der DFB nicht sowas und hat nicht einfach jemanden, ich sag mal, Joachim Löw zur Seite gestellt, der gar nicht gegen ihn arbeitet, aber mit ihm arbeitet, der vielleicht einfach mal ein paar neue Ideen reinbringt.
Der DFB hat natürlich auch einen neuen Trainer, ich finde, den sollte man nicht vergessen.
Klar, aber wenn ich mich dann als DFB dazu entscheide, mit Joachim Löw weiterzumachen, fand ich übrigens richtig, wenn ich die Spieler schon nicht austauschen kann, das ist ja schwierig als Nationalmannschaft, kann ja schlecht ein paar neue Pässe vergeben irgendwie, dann muss ich doch zumindest gucken, dass ich vielleicht irgendwelche anderen Möglichkeiten habe, einen neuen Impuls zu setzen. Und alles, was eben irgendwie fehlt, das ist so der Zauber eines Neubeginns, eines Neuanfangs. Der ist einfach nicht da,
und
nicht
zu erkennen. Innerhalb des DFBs gibt es kein Korrektiv zu Löw, das muss er ganz klar sagen. Es ist kein anderer starker Mann da, es wird es nichts passieren. Ich finde auch völlig richtig, dass Löw aus sich selbst heraus die Chance bekommen sollte, etwas zu ändern. Er hat die Chance nicht wahrgenommen, nicht genutzt. Die ganzen Erklärungen können wir uns alle schenken. Wenn es Hummels fertig bringt, nach so einem Spiel zu sagen, das einzige Problem ist, wir machen die Chancen nicht rein und dann Respekt fordert für frühere Leistungen, dann weiß man, wo das Problem liegt. Es gibt jetzt nicht keine ganz einfachen Leistungen. Wir müssen mal einen Zweikampf gewinnen. Ich bin bei Reinhold. Gegenpressing, das ist es. Wenn es darum geht, als Mannschaft aufwendig, nicht nach dem Weg und nach dem Warum des Weges zu fragen, sondern ihn einfach zu tun, sondern weil man ihn tun machen muss, diese Leidenschaft zu bringen, wie es die Franzosen auch gebracht haben. Aber das ist doch von einem Spieler nicht mehr zu erwarten, wie Hummels oder wie andere Leute, die dann nach so einem Spiel solche Aussagen treffen.
Können wir gleich nochmal ganz ausführlich drüber? Wir setzen auch einen neuen Impuls, nehmen gleich unseren Nationalmannschaftsreporter Jochen Stutzig dazu, nach nur einem einzigen Spot. So, da sind wir wieder. Und begrüßen jetzt Jochen ganz herzlich in Amsterdam. Guten Morgen. Jochen, fangen wir mit der einfachen Frage an. Was tut sich heute bei der Mannschaft, bei den Spielern?
Bisher hat sich schon einiges getan. Um 5:05 war hier der erste Nationalspieler zu sehen. Es war Serge Gnabry, der um die Ecke ins Fitnessstudio gegangen ist. Danach folgten Teile der Mannschaft, die in den Bus gestiegen sind, um Training zu machen am Ajax Training Ground. Das waren Spieler wie zum Beispiel Sané oder Draxler, die eingewechselt wurden, oder auch Rudi und Ter Stegen, die auf der Bank saßen. Und gleich in den nächsten 1-2 Minuten sollten hinter dieser Drehtür hinter mir einige Spieler rauskommen, die dann ebenfalls Richtung Fitnessstudio um die Ecke gehen, um die Beine auszustrampeln und ein bisschen Mobilitätsübungen zu machen, um das Spiel von gestern nicht nur aus den Köpfen, sondern auch aus den Knochen zu kriegen.
Weht ein frischer Wind, würde ich sagen, in Amsterdam, wenn man das so hört.
Ein Stück weiter, ein glatter Mai.
Jochen, irgendwas durchgedrungen? Gab es schon eine Aufarbeitung so kurz nach diesem, ja, war ja gestern Abend das Spiel, kurz nach der Blamage?
Naja, also man ist natürlich schon nach diesem Spiel in sich gegangen. Man hat versucht natürlich, das zu analysieren. Nach außen gedrungen ist nichts. Das ist die gute Nachricht für die Nationalmannschaft. Ich wäre auch bedenklich, wenn wir jetzt hier stehen würden und schon Informationen von der Mannschaft hätten, was dann jetzt heute Morgen beim Frühstück besprochen wurde. So schnell geht das heutzutage dann doch nicht. Aber es gibt einige Kritikpunkte, wo man ansetzen muss. Die Spieler kommen raus.
Ja, und versuch nochmal irgendwo dich hinzustellen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Wir verstehen dich leider hier kaum. Ja, wir nehmen dich gleich nochmal dazu, okay?
Vielleicht wird er abgehört.
Gerne.
Ja, tut mir leid. Voller Begeisterung. So, gehen wir mal ins Spiel rein. Schauen mal auf das 0:1 aus deutscher Sicht. Eine Standardsituation. Vorher schauen wir mal, ich habe extra mal ein Standbild. Was ich bemerkenswert finde, die drei Innenverteidiger, die Kopfballstärksten, verteidigen im Raum. Hummels, Boateng, Ginter. Das erklärst du mir jetzt, René.
Ja gut, heutzutage gibt es ja entweder Raumdeckung oder Manndeckung. Viele machen einen Mix. Ich mache selber auch einen Mix. Ich stelle die beiden gefährlichsten Zonen zu mit zwei Kopfballspielern, die ein gutes Timing haben und auch keine Angst haben. Aber das sind ja kopfballstarke Abwehrspieler, die eigentlich in der Zone, wo das Tor fällt, das Tor verteidigen müssen. Und ich bin auch nicht gleicher Meinung gewesen wie der Experte von ZDF, der während dem Spiel gesagt hat, dass Neuer diesen Ball nicht holen könnte. Also so wie ich Neuer in Erinnerung habe von früher, hätte er diesen Ball locker geholt.
Auf jeden Fall.
Ja, klar. Zeigen wir. Lassen wir es mal laufen da. Also Eckball weg vom Tor.
Ja.
Er verschätzt sich einfach, ne?
Ja.
Kommt zu spät.
Was? Alte Torwartregel, wenn er rausgeht, muss er haben. Ich meine, das ändert sich jetzt auch nicht.
Soll ich mal das für dich zahlen? Ja. Jetzt hat er knapp bei euch in der Redaktion mehr Kohle. Ja.
Also auch das, ungewohnt
das,
eigentlich.
Ja, ganz klar. Das Erstaunliche ist, dass ja dort mit Mats Hummel ein sehr guter Kopfballspieler steht, dass mit Neuer ein sehr guter Torwart im Tor ist. 5 Meter vor seinem Tor kommt der Spieler von Holland zum Kopfball. Und dann ist er ja noch im Zweikampf mit Hector. Also dieses Tor dürfte nicht passieren.
Jetzt, komisch, dass alle, Manuel Neuer auch diese, wie nennt man das im Moment, Bayern-Schwäche?
Ja.
Ist komisch, ne?
Also dieses Zusammenspiel nennt man auch taktisches Koordinieren.
Ja.
Und das geht eben im Augenblick den Spielern ein bisschen ab. Das ist mehr ein Einzelspiel als ein Miteinander. Diese Abgestimmtheit, diese Koordinierung ist eben nicht zu erkennen. Darum vollkommen richtig. Wenn der Torhüter rausgeht, dann muss er mit aller Konsequenz rausgehen, ohne Rücksicht auf eigenen Mann oder auf Gegner. Der Ball muss aus dieser Gefahrenzone raus oder er bleibt eben auf der Linie stehen und dann pflückt er den ganz sicher runter. Und so hat er eben in der Situation die falsche Entscheidung getroffen und ist maßgeblich an diesem 1:0 beteiligt.
Aber es ist auch bezeichnend, dass Manuel Neuer jetzt auch schon Fehler macht. Ja. Ich meine, bei der WM war er noch eine der Konstanten. Und ich glaube, ich habe noch nie gehört von ihm. Er hat gestern von einem Teilfehler gesprochen. Also das immerhin. Und,
ein wenn ich was dazu sagen darf, wir bewerten ja neuerdings auch Interviews hier. Dann versuche ich das auch mal. Ich war gestern maßlos enttäuscht über Neuer nach dem Spiel. Er ist Kapitän. Da hat er irgendwie die Aufgabe, auch Dinge zu benennen und lieferte so ein Phraseninterview, wie man es sonst von der Berliner Bühne von ein paar Politikern kennt, aber nicht von Manuel Neuer. Verdammt nochmal, du bist Kapitän, du darfst was sagen, du musst was sagen. Und das fand ich gestern. Ich war schwer enttäuscht.
Aber wenn man selber
in die Richtung ja, trotzdem. Bei der Fußballbiografie, bei den Erfolgen und Welttorhüter gewesen zu sein, mehrere Jahre, da darf ich mir was erlauben. Ich darf mir was rausnehmen, darf die Dinge spitzer machen. Ich darf einen Fehler machen, darf richtig selbstkritisch sein. Das ändert nichts an meiner großen Karriere, an meiner großen Biografie.
Aber das geht doch in Richtung Hummels. Den Leuten, Neuer, Hummels ist im Moment die eigene Befindlichkeit, die eigenen Sorgen, Fehler, halb eingestehen, nicht wichtiger als dann für die Mannschaft das Maul aufzureißen.
Sie können die eigenen Erwartungen wahrscheinlich nicht selber erfüllen. Ich mag mich erinnern, Neuer hat fast jeden Ball gehalten. Der hat eine Sprungkraft gehabt, wie ich sie selten gesehen habe. Und nach seiner Verletzung, die er da gehabt hat am Fuß, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob er sein maximales Leistungsniveau wieder erreichen kann. Auf jeden Fall erreicht es zurzeit nicht. Und bei einem Torhüter ist das dann bei solchen Szenen sehr gut ersichtlich.
Und die Szene steht ja nicht für sich alleine. Manuel Neuer hat ja auch bisher in der Bundesliga relativ schlecht gespielt und hat eine sehr, sehr schwache Quote, was
gehaltene Schüsse angeht. Beschreibt die Szene mal.
Ja.
Wir haben sie natürlich auch nochmal rausgekramt, wie es so schön heißt. Auch ein Eckball ist ähnlich, ne, kann man sagen, oder?
Schlimmer. Ja, der muss ja raus und muss den wegfausen und klären, ist ja klar.
Aber die Sprungkraft, also ich habe Manuel Neuer in Erinnerung, als der viel höher gesprungen ist.
als der viel spritziger war. Also wenn ich jetzt nur die Bilder sehe, aber ich sehe es auf der Traineroptik, habe ich das Gefühl, dass Manuel Neuer weniger hoch springt als auch schon.
Ich war im Rückflug, war ich mit Oliver Karnitz aus Amsterdam und der meinte halt auch, so eine Verletzung,
sieht man, war ja auch eine gravierende Verletzung.
Geht halt auch sagen. An einem Neuer nicht vorbei.
Ja. Ja, klar. Ist es dann wirklich die Sprungkraft oder ist es vielleicht auch die Psyche dann? Dass man immer so ein bisschen...
Ich glaube, natürlich immer ein bisschen Psyche, ne? Aber in dem Fall muss man sich jetzt mal hinterfragen, ich meine, dass Manuel Neuer jetzt dann so gehäuft, wir hatten vor kurzem eine Statistik drin, wie viel Fehler oder wie wenig Paraden er hatte, das ist in dieser Saison schon bezeichnend. Und dann sind wir jetzt wieder bei Alt gegen Jung. Ich meine, für einen Ter Stegen war das schon sehr, sehr frustrierend, dass ein Spieler, ich meine, als Kapitän Manuel Neuer hat es auch verdient, das haben wir bei der Chance, und er hat es ja auch bei der WM gezeigt, dass er es verdient hatte. Aber dass ein Ter Stegen da jetzt schon sehr, sehr nah heranrückt, merkt auch Manuel Neuer. Und irgendwann wird vielleicht auch die Diskussion kommen. Aber die muss man auch führen
im Team. Ja, die darf man auch leichter und entspannter annehmen, finde ich, auch aus der Sicht von Manuel Neuer. Denn wenn du siehst, dass Ter Stegen in Barcelona inzwischen nicht nur ordentlich, sondern mehr als zuverlässig hält und richtig guter Torhüter geworden ist, dann finde ich, hat auch Ter Stegen verdammt nochmal auch in so einem Spiel die Chance mal. Und muss da auch mal auf.
Aber ich mag jetzt Ihre Expertise mit der Sprungkraft als Trainer jetzt nicht gleich anzweifeln oder unterminieren nur. Also ich traue mir jetzt dieses Urteil nicht zu. Ich weiß nur, der Mann war anderthalb, fast zwei Jahre verletzt. Wir haben jetzt den 7. Bundesligaspieltag und nach dieser langen Pause, dass da irgendetwas ist. Ich glaube nicht, dass wir befürchten müssen, er wird nie wieder so gut, wie er mal war. Also so schnell geht es nun auch wieder nicht. Es sind 7 Spiele. Das muss ja auch dann auch ein bisschen aufgebaut werden und dann auch wieder auch selbst bei Neuer, die Selbstsicherheit, die Spielpraxis. Also wie viele Minuten addiert hat er denn wirklich gespielt nach der Verletzung?
Aber das ist
also
wieder,
ich glaube, es ist ein sehr frühes Urteil.
Aber das
ist
wieder die Fallhöhe. Wir sind uns daran gewohnt, dass die deutsche Nationalmannschaft gewinnt. Wir sind uns daran gewohnt, dass der Neuer die Bälle hält. Und darum kannst du auch einfach viel mehr verlieren. Und das ist jetzt momentan der Fall. Und dann ist das auch das drastische Resultat am Ende dieser Spiele.
Also es gibt ja eben Alternativen. Die sind ja da.
Unterschiedliche Aussagen gestern nach dem 0:3 und Mats Hummels hat sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
Werden da eben teilweise behandelt wie, ja, wie die Vollamateure und aber damit müssen wir leben. Das wird im Fußball immer so bleiben. Es wird immer so bleiben, dass dann von Medien, dass dann von Fans eben sehr respektlos mit uns umgegangen wird. Damit müssen wir.
Fans und Medien also. Das besprechen wir gleich. Sie sind jetzt bitte keine volle Amateure, sondern nutzen Ihre Chance auf 100.000 Euro. Viel Glück. Und hätte, also Deutschland hatte auch die eine oder andere Chance, vor allen Dingen Thomas Müller zweimal. Da schauen wir mal drauf. So, die war jetzt nicht ganz so, ne? Das
war alles logisch und gut.
Und hier?
Das war, da hätte sich eigentlich das lange Eck angeboten. Der Ball kam ein bisschen arg schräg rechts. Ich bin sicher, er hat überlegt, was mache ich. Und aus Nachdenken war zu spüren. Er hat sich halt dann mal für die schwierigere Variante ins kurze Eck entschieden. Ein paar Zentimeter haben gefehlt. Aber der Wijnaldum hat es dann beim 3-0 eigentlich genau gezeigt. Es war eine ähnliche Situation. Es war leichter, weil der Ball halt mehr vor ihm lag und nicht ganz so schräg wie bei ihm. Er musste also schon an. Und wenn man dann ins lange Eck zielt, über der Innenseite, dann ist er auch schnell am langen Pfosten vorbei, wie wir es bei Sané mit links gesehen hatten.
Peter, nimm ruhig alles hin vorweg, ist gut so.
Was zu erkennen ist, man spürt dieses ganze Kopfkino, dieses Schreien, der Herrgott, das, schenke mir meine alte Leichtigkeit zurück.
Genau.
Das spürst du.
Das ist bei Thomas Müller natürlich ganz, ganz wichtig für ihn.
Ja.
Auch, ne?
Ja, aber du spürst es einfach, dass es immer noch da ist. Er ist nicht frei, er ist immer noch beladen. Und,
aber bei Jogi Löw gestern in der Analyse auch der Punkt, da, wo er wirklich ein bisschen schwammig wurde, wo er nicht müde, seine Achse zu benennen und ihn zu beteuern, auch fürs nächste Spiel schon wieder so einen Persilschein auszustellen. Aber dann bei diesen Chancen von Müller, da hat er schon zugegeben, dass gerade bei den Bayern-Spielern einfach dieses angeknackste Selbstvertrauen, das hat man gesehen, wie das auch bei ihm während der Antwort schon gearbeitet hat.
Man hätte sich gewünscht, einfach mal draufknallt, so richtig, ne? Oder?
Ja. Aber bei Löw kann es sein, also die Qualität, wie er es verschossen hat, ich meine, da war noch irgendwie eine Ahnung von Vorhaben und Qualität zu sehen. Also wie, vielleicht haben wir die Szene auch, vielleicht greife ich da auch vor. Aber als der, ja, also es war nicht völlig schlecht, also was er da gemacht hat. Es hat nicht geklappt. Aber was der Werner mit seiner ersten Chance, als er nämlich auch von Müller auf die Reise geschickt wurde, wie der mit rechts dann einfach rechts ins Tor geschossen hat, das war schon bedenklich. Und auch Sané, der Schuss, da muss man ein Argument finden, warum er den da hingeschossen hat.
Dann hat der Hummels doch recht gehabt, wenn ich das alles höre. Also man darf sich auch nicht verblenden lassen vom Resultat. Das ist natürlich schlecht, aber die ersten 30 Minuten hatten die Holländer keine Chance. Also normalerweise müsstest du da führen. Und zur Pressekonferenz von Jogi Löw muss ich noch dazu sagen, das weiß auch Christoph, als Trainer ist das nicht immer so einfach. Also kannst du auch nicht immer das sagen, was du denkst und was du vielleicht auch sagen möchtest. Es ist unmittelbar nach dem Spiel und dieses 0-3, das ist auch noch in den Knochen, auch beim Trainer. Und von dem her gesehen verstehe ich dann auch, wenn er zwischendurch Sätze wählt, die vielleicht ein Außenstehender nicht ganz nachvollziehen
kann. Können wir mal ein paar Taschentücher verteilen?
was er gesagt hat, was bemerkenswert war, er hat dann trotz seiner Achse, die er immer verteilt hat, gesagt, es war kein Spieler auf dem Platz, der dann Verantwortung übernommen hat. Und ich frage mich, warum steht dann die Achse da?
Also was überall fehlt in jeder Aktion ist Esprit, Leichtigkeit, Überraschungsmoment. Wir haben das Spiel ja gestern hier im Hotel gesehen vom Fernseher. Du kannst ja die Bewegungen fast mitmachen, die Müller irgendwie macht. Ja, also das heißt, wirkliche Dynamik kam ja erst rein, als Sané dann kam. Aber noch mal ganz kurz zu Mats Hummels, der so nee, gut, als hätten wir 8-9 Großchancen gehabt. Letztendlich waren 2. Müller in der ersten, Sané in der zweiten. Also es ist ja auch nicht so, als hat man den Gegner komplett an die Wand gespielt.
Timo,
ja.
Gucken wir auf die Sané. Ja. Szene, als er reinkam. Also der pennt die Holländer, endlich mal, ne?
Das war doch mit der Rückenspiel laufen, wo es fehlt.
Ja, und das ist ja nicht nur die eine Chance gewesen. Ich glaube, wie Draxler und Sané reinkamen, war ja noch ein Spielzug, den Sané mit eingeleitet hat, wo Draxler dann vergibt. Ja. Ich meine, da war auf jeden Fall sofort ein bisschen frischer Wind drin. Und das ist halt das, wo wir wieder am Anfang der Sendung, wo wir gesagt haben, wenn man diese Spieler von Anfang an gebracht hätte, dann hätte man ein bisschen Hoffnung für den Neuanfang gehabt, aber das wurde ja schon wieder erstickt. Ich meine, der Brand, der bei der WM kam rein, hat auch immer super Leistung gezeigt. Und wieso spielen
die? Ja, aber die Frage ist, wenn sie reinkommen, sind sie vielleicht da wertvoller?
Ja, können wir nicht gehört, haben wir ja noch nie gesehen. Also ich hätte die mal gern von Anfang gesehen. Also Brand rechts, Sané links. Und dann kann ich mal sagen, ja, vielleicht sind sie wirklich noch nicht
so weit. Ich glaube, es gibt schon eine Achse der jungen Spieler. Das ist in dieser Szene gut zu lesen. Wer hat den Pass geschlagen? In der guten Tradition von Mesut Özil. Kimmich. Hat durchgesteckt, eine Lücke gesehen, die nicht jeder Spieler sieht. War ein klassischer Özil-Pass. So, von Kimmich aus der neuen Position herausgespielt, die er eigentlich gar nicht so kennt, weil er sie bei Bayern nicht spielt. Und Sané wusste das genau, dass er in diese Schnittstelle kommen wird. Also von daher, ich habe da großes Zutrauen, dass diese Sanés, diese Kimmichs und Co., auch Draxler, auch wenn er die beiden Böcke in der Defensive gestern gemacht hat, dass das schon funktionieren wird. Also, nochmal, Leute wachsen mit ihren Aufgaben, die man ihnen gibt. Das ist im Leben immer so. Und ich finde, hier muss man...
Also beim Wort Draxler muss ich widersprechen. Für mich ist Draxler eher, also das war der Mann, der der Mannschaft das Spiel gekostet hat, ganz klar. Ich frage mich, wo hat er schießen gelernt? Der hatte 30 Schusschancen gehabt, die schwierigste hat er am knappsten verpasst und dann die beiden Fehler, die zu den Gegentreffern geführt haben. Draxler ist ein wunderbarer Spieler, ein hervorragender Spieler, aber keiner, den ich eigentlich, wenn ich die Mannschaft wählen würde, beim Schoppenkicken, unbedingt gleich wählen würde, obwohl er so gut ist, weil ich irgendwie den Eindruck habe, mit dem ist es schwieriger zu gewinnen als ohne ihn.
Also dann gucken wir mal auf
gestern
das 0-2.
Bestätigt, ja.
Dann gucken wir mal auf das 0-2. Natürlich macht er dann Stockfehler, René. Aber wir beide haben gesagt, okay, das kann man trotzdem vielleicht auch noch ausbügeln.
Also das ist einfach das, was ich als Trainer am meisten werte und wo ich jetzt am meisten Probleme hätte, wenn ich Jogi Löw wäre. Also der Fehler ist klar, aber schaut man links, hat man jetzt das gesehen, als das Bild wegging, Hummels läuft aus. Und auch wenn er da selbstverständlich nicht mehr zurück kann, aber es ist die Körpersprache. Man sieht auch Kimmich, der ist jetzt der hinterste Mann, weil er im Vollsprint zurückkam. Und da sieht man die Unterschiede, wer geht noch 100% in jeder Situation.
Gut, Boateng konnte nicht mehr, ne? Der war schon
Boateng konnte nicht mehr, hat auch allen meines Erachtens, ich möchte da niemandem zu nahe treten, ne? Das sind Top-Fußballer, Top-Menschen, aber zu oft dem Publikum und allen gezeigt, dass er nicht fit ist, aber Kimmich, der springt zurück, Hummels nach diesem Fehler von Draxler läuft aus und da spricht man, ich aus Traineroptik, zu lange und zu oft über den Fehler von Draxler in der gegnerischen Hälfte. Mir
ist das Fehlverhalten, die Körpersprache, das Auslaufen als Trainer das größte Übel, wenn ich das jetzt analysieren
möchte. Aber Kimmich kriegt den Ball auch nicht. Der Kimmich kommt um 2 Meter zu spät, die anderen kommen um 10 Meter zu spät. Was ist da der Unterschied?
Und das ist doch nicht Kimmich seine Aufgabe. Es ist ja schön, dass er mit zurückgeht. Nee.
Und
da hätte schon ein Verteidiger bei dem Spieler stehen müssen.
Nein, man kann das, es ist das Psychologische, das Mentale, man kann das am Schluss nicht mehr gut verteidigen.
Das war ja auch ein Fehler, den man nicht machen darf. Ein einfacher Ballverlust von Draxler bei dieser Ballannahme. Aber es wäre schön, wenn man das nochmal zeigen könnte, wie Hummels einfach das ausläuft nach diesem Pass. Das hat mir einfach als Trainer nicht gefallen.
Na, vor allen Dingen,
nicht als Führungspersönlichkeit. Und da sieht man auch diesen immensen Druck, den er mit sich herumschleppt, mit Bayern München, wo eben er in der Innenverteidigung eine verantwortungsvolle Position innehat. Also mitunter die verantwortungsvollste mit dem Torhüter zusammen. Im Endeffekt ist es der Trainer, der Torhüter, die entscheidendsten Fehler am Schluss machen, wenn die das Tor kriegen oder das Spiel schlecht ausgeht. Und noch dazu die Innenverteidiger, die das von hinten heraus organisieren. Und die Körpersprache, das Verhalten von Hummels hat mir jetzt persönlich als Trainer nicht gefallen. Und da würde ich jetzt wahrscheinlich am meisten zu knabbern haben.
Also für mich war immer wieder als Trainer entscheidend, dass gerade auch in der Angriffsaufbausituation, wenn wir noch im Ballbesitz sind, ich zumindest einen Spieler in der sogenannten Restdefensive habe, der schon vausdenkt, was könnte passieren, wenn wir den Ball jetzt verlieren. Weil die meisten Spieler sind ja im Spielaufbau, laufen sich frei, wie kann ich den Angriff weiter fortsetzen. Trotzdem brauche ich einen Spieler. Und auf diesem Niveau der Nationalmannschaft ist dieser Qualitätsanspruch nach meinem Dafürhalten angebracht, dass ich da mich eben so positioniere, aha, wenn der den Fehler jetzt macht, das Dribbling verliert, der Pass wird abgefangen, dann schließen die Räume gleich in der und der Art und Weise, sind wieder in der besseren Position und hieraus entwickelt sich keine torgefährliche Situation für den Gegner. Das habe ich vermisst.
Was ich vermisst habe, ist, die wussten ja alle, dass Jerome nicht mehr so 100% kann. Ja. Muss ich da nicht als Mats Hummels sowieso hinten bleiben? Warum wollte er irgendwas besonders gut machen? Wollte er das Spiel nach vorne antreiben? Da war überhaupt keine Möglichkeit. Das verstehe ich einfach nicht. Ich kenne, also jetzt reden wir wieder von früher, aber wir haben gerade über Lothar Matthäus in der Pause kurz gesprochen.
Ja.
Phänomen. Aber ich wusste, wenn Lothar irgendwas hat, hat er immer gesagt, bleib hinter mir. Und umgekehrt, wenn ich irgendwas hatte, ist Lothar hinter mir. Also diese Absicherung, dieses gegenseitige Helfen.
Das ist ganz weit hinter.
Ne? Das ist auch das, was ich überhaupt nicht verstehe.
Der stand noch hinter Olli Kahn manchmal. Aber das ist eine
Geschichte. Da muss man fragen, was ist in der Mannschaft
los? Woran liegt das?
Was ist in der Mannschaft los? Du hast
Führungsfiguren miteinander gesprochen.
Das haben wir eben auch schon gesagt. Boateng und Hummels haben während des Spiels kaum miteinander kommuniziert. Was irgendwie auch seltsam war. Wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Aber dafür, dass die beiden sich, okay, ein blindes Verständnis ist natürlich da, weil sie Bayern-Spieler sind, aber eine wirkliche Kommunikation auf dem Platz hat zumindest im Defensivverbund wenig stattgefunden.
Man merkt ja, die Spieler sind jetzt alle, und über die wir sprechen, mit sich selber beschäftigt. Und das ist halt, darum sage ich, so ein Süle hätte jetzt in der Situation, übrigens ist er verdammt schnell, muss man auch dazu sagen, hätte in der Situation mal wirklich gut getan, aber sie kriegen halt einfach nicht die Einsatzchancen, und wenn man dann sieht, dass die
aber
zwei
verunsichert sind. Was heißt der mit sich selbst beschäftigt?
Ja, dass der Hummels jetzt seit Wochen seiner Leistung hinterherhängt, merkt er ja auch. Der ist ja ein schlauer Kerl. Der stellt sich ja nicht umsonst hin und geht in die Offensive. Er merkt, bei Bayern wird es langsam ein bisschen kritisch mit dem Stammplatz. Bei der Nationalmannschaft, wir reden ja nicht umsonst hier. Und dann sitzt da so ein Junge im Nacken und wird schon bewusst auf den gebaut im Club. Und der will natürlich, und da sind wir wieder bei den Pfründen, jetzt kämpft jeder für sich allein.
Christian, eins müssen wir zumindest festhalten. Verbal war er gestern in Form. Na gut.
Ich meine, ihr habt ihn jetzt ja ein paar Mal angesprochen, aber da seid ihr ja wirklich bei den Fakten geblieben. Und trotzdem, Mats Hummels hat eben das Problem momentan mit Medien und auch einigen Fans, dass er sagt, er fühlt sich da zu Unrecht, zu hart kritisiert. Er erinnert ein bisschen an die WM, da hat Toni Kroos ja mit der Medienschelte losgelegt. Jetzt eben Mats Hummels, er hatte das Bedürfnis, dann am Abend noch auf Twitter Folgendes zu schreiben. Kritisiert ruhig, liebe Journalisten in Anführungsstrichen, aber zitiert wenigstens richtig. Und gemeint waren da die Kollegen des ZDFs und Sky Sport, aber ZDF hat sich dann zu Wort gemeldet und nochmal die Passage gepostet und auch dazu das Zitat und gemeint, also lieber Mats, wir sind immer offen für Kritik, aber wenn du dich auf die Grafik beziehst, dann wissen wir nicht, was daran falsch zitiert sein soll. Mats Hummels hat sich damit keinen großen Gefallen getan. In der Runde kam das ja auch noch nicht so wahnsinnig gut an, bei den Fans auch nicht. Hier heißt es so, abgehoben und kritikunfähig kann man doch gar nicht sein. Nach so einer Leistung würde ich gar nichts im Interview sagen, außer schlecht gespielt, ich gehe duschen. Okay, er wurde natürlich in der Mixzone gefragt, und das hat er gesagt.
Also es wird ja momentan auf alles und jeden draufgeschossen, auch mit einer gewissen... Es ist respektlos, meiner Meinung nach. Ganz einfach. Es ist tatsächlich respektlos vor dem, was die Spieler immer noch zeigen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie in der Vergangenheit leben, sondern dass wir hier eine wirklich gute Mannschaft haben, dass wir in dem, was wir machen, die Mannschaft, die Nationalspieler, die deutsche Nationalmannschaft... ich versuche ein Wort zu vermeiden, was mir um die Ohren haut. Sagen wir mal, mit die Besten sind in dem, was wir machen. So, wir haben viele Topspieler, wir haben normalerweise immer auch eine gute Nationalmannschaft und werden da eben teilweise behandelt wie die Vollamateure. Und aber damit müssen wir leben. Das wird im Fußball immer so bleiben. Es wird immer so bleiben, dass dann von Medien, dass dann von Fans eben sehr respektlos mit uns umgegangen wird. Damit müssen wir klarkommen.
Also, ich glaube, wir haben ja alle das Spiel geschaut, auch hinterher das Interview mit ihm. Ich habe jetzt da nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendwie auf ihn draufgehauen wurde.
Die Haut ist dünn, er wirkt richtig angefasst. Ich habe irgendwie das ein bisschen anders erwartet, weil sonst Mats Hummels durchaus in der Lage ist, die Dinge intellektuell auch anders zu sehen oder auch zu interpretieren. Aber da merkt man, in welchem Zustand er auch ist, dass er mit der ganzen Situation und mit sich selbst auch nicht einverstanden und zufrieden ist. Sonst macht man so einen
Aber hat er recht mit irgendeiner der Aussagen?
Nein, er muss eins ja bedenken, wir kommen aus einer anderen Situation. Und das ist das, was ich eigentlich von Mats Hummels irgendwie erwarte. Man ist ein kluger Kerl. Nicht nur ein guter Spieler, ein kluger Kerl. Er muss wissen, dass wir aus einem Eindruck von einer Weltmeisterschaft kommen, wo diese Mannschaft sich selbstgefällig präsentiert hat. Nicht nur auf dem Platz, sondern in der ganzen Attitüde. Und das hat Oliver Bierhoff auch zugestanden. Diese Selbstgefälligkeit ist das, was viele Fans einfach zutiefst enttäuscht hat. Mich auch. Ich hätte es nie erwartet, dass sich da eine Mannschaft präsentiert, so satt, und so, wie gesagt, selbstgefällig. Und das ist das, was als Enttäuschung doch zurückgeblieben ist bei den Fußballfans. Große Erwartung, auch selber formuliert und dann das erlebt zu haben. Da muss man jetzt ein bisschen demütiger sein. Da muss man sich klein machen und größer auf dem Platz.
Wobei die Frage ist ja auch, finde ich, was meint er eigentlich? Denn ich finde...
Ja, Christian, lass uns mal überlegen. Also
Christian kommt ja aus dem Boulevardbereich, sage ich jetzt mal. Ich finde gerade, dass auch die Zeitung mit den großen Buchstaben noch relativ milde auch mit dem WM-Desaster umgegangen ist. Da ist keiner niedergeschrieben worden, wenn ich mich erinnere. Bei Berti Vogt, da war die große Zeile, unterschreiben Sie hier, treten Sie zurück. Das heißt, das war alles noch relativ human. Und auch im Vorfeld dieses Spiels jetzt gegen die Niederlande gab es eigentlich niemanden, der weder die Spieler noch Joachim Löw da in Grund und Boden geschrieben hat. Interessant fand ich gestern die Reaktion der Fans. Vielleicht hat er das auch mitgenommen. Denn bislang, nach der WM, gab es ein öffentliches Training.
Wie haben die denn reagiert?
Ja, die haben ja gestern offenbar mal den Finger in der Mitte gezeigt und sind eben auch ein bisschen von der Mannschaft abgetreten. Vielleicht hat ihn das eben auch ein bisschen mitgenommen und ein bisschen verunsichert. Und ein Satz noch dazu. Spieler wie Mats Hummels sind natürlich so gerade in dieser Phase nach der Fußball-WM, ich sag mal, bis zur nächsten Fußball-WM auch überall auf Händen getragen worden. Der rote Teppich wurde überall sozusagen ausgelegt und alle haben nur applaudiert und zugejubelt. Und jetzt kommt der Wind vielleicht mal von einer anderen Richtung.
Aber
der Vorwurf, dass wir als Medien unfair mit der Nationalmannschaft umgehen, der ist
nicht haltbar. Das müssen wir aushalten. Wir gestehen den Spielern ja auch zu, dass sie auch immer ein bisschen beleidigt reagieren, gerade nach Abpfiff. Aber ich finde ganz entscheidend von seiner Aussage, und da hat er ja dann nach einer Formulierung gesucht und kam dann da zu der Erkenntnis, die Besten. Wir sind ja immer noch die Besten.
Also normalerweise, hat er gesagt. Normalerweise.
Aber ich glaube, wir sind als Letzter in der WM-Gruppe ausgeschieden, hinter Mannschaften wie Südkorea. Ich glaube, in der Bundesliga steht jetzt seine Mannschaft auch nicht gerade so gut da. Also ich meine, eins darf man jetzt nicht vergessen, der WM-Titel ist jetzt 4 Jahre her. Das ist ein Fußball, ist es eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich glaube, die Erkenntnis ist bei Mats Hummels noch nicht angekommen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, das war jetzt ein WM-Titel gestern und jetzt gibt's, sondern
jetzt gibt's Power, immer weniger. Sagen.
Es zeigt einfach einen Zustand und Hummels Zustand ist sicher ein Teil des Problems. Er hat den Fokus auf das Wesentliche verloren. Es geht nicht darum, ob die Medien sie als Vollamateure bezeichnen, was
und
sie meines
gesagt,
Wissens
die Fans und hat die
Fans, Fans ja. was sie meines Wissens nicht getan hat. Ich bin bei der Einschätzung, dass der Umgang mit den Spielern
sicher einzelne Auswüchse, wenn er sich auf soziale Medien beruft. Natürlich hat er recht, ist ganz klar, aber Anführungsstriche, wer nimmt das ernst? Aber es ist doch nicht das Kernproblem, wie die umgegangen wird. Sie müssen doch einfach sie müssen wieder laufen, sie müssen wieder Leidenschaft entwickeln, sie müssen nicht sich selber verteidigen, sondern sie müssen einfach wieder das Wesentliche machen, Rennen, Leidenschaft und für den anderen einstehen.
Ist ja klar, aber ich frage mich nochmal, dieses Interview, was wir gerade gesehen haben, das war ja in der Mixzone. Er hat da vorher im Grunde nur ein Interview gegeben, ne? Oder?
Vor, im Fernsehen dann.
Ja, wo dann auf dem Platz. Bei das haben wir alle gesehen. Also, ja. Bitte?
In der Mixzone war dann auch nochmal bei
Print. Das war das aus der Mixzone.
Ja, das war das. Aber
das war aus der Mixzone.
Da war er schon komplett sauer auf die Medien. So, also was ist
und interessant da passiert, ist ja auch, dass man auch wissen, dieses Interview findet eine Stunde nach dem Spiel statt. Ja.
Er war also nicht aus der Emotion, total
genau, emotional. Das heißt, eigentlich schon geduscht, analysiert und dementsprechend ist ihm da offenbar noch irgendwer über die Leber gelaufen.
Nein, das ist auch der kumulierte Frust. Das ist der kumulierte Frust, das ist Bayern München.
Kumulierte Frust. Ich habe verstanden, der kontrollierte Frust. Ich hätte es falsch verstanden.
Der kumulierte Frust, das ist einerseits Bayern München. Was hier abgeht, das ist auch ungewohnt für die Spieler, für Mats Hummels. Und auch die unterschwellige Kritik. Also wenn man immer wieder hört, man müsste die Jungen bringen. Ja, gegen wen ist diese Kritik geäußert? Ja. Und all das, was noch geschieht auf den sozialen Netzen und so weiter und so fort. Also ich kann nachfühlen mit Mats Hummels. Ich teile auch die Meinung, das ist ja, wenn er sich äußert und kommuniziert, ein sehr intelligenter Mann. Aber da ist ganz, ganz viel Frust umher. Und das hat sich jetzt ein bisschen gelöst nach diesem Spiel. Hat aber nicht nur unmittelbar mit diesem Spiel jetzt gestern
im Moment zu tun. Aber wir müssen noch mal festhalten, wir haben 0-3 verloren, ne? Passiert selbst der Schweiz nicht, oder?
Also Holland kann schon auch Fußball spielen, aber selbstverständlich müssen wir nicht diskutieren. Ja, aber
0-3?
Ja, klar, das ist für den deutschen Fußball ist das sicher eine große Niederlage. Aber grundsätzlich glaube ich einfach, dass Hummels auch die Verantwortung tragen möchte für die Mannschaft und immer noch daran glaubt, dass man auch aus dieser Krise herauskommen kann. Und er stellt sich ja auch und er empfindet die Kritik halt einfach stärker, als wir vielleicht das Gefühl haben, weil wir jetzt das Spiel kritisiert haben gestern Abend.
Christoph, wie schätzt du diese Aussagen ein? Stellt er sich wirklich vor die Mannschaft? Will er das machen?
Ich sehe es genauso.
Nimmst du auf seine Kappe? Schultern.
Für einen gewissen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft sorgen will, ich sag mal, in einer anderen Art und Weise, als das mal der Per Mertesacker gemacht hat. Der hat auch einmal ganz klar sich gegen die Medien positioniert und dann sind wir Weltmeister geworden. Und aber hier kommt wirklich der ganze Frust zusammen. Nach dem Spiel und auch wenn Mats Hummels sonst immer intelligente Interviews gegeben hat, er ist jetzt auch in einer Tiefsituation drin mit seiner mit Bayern München, mit der Nationalmannschaft, ist auch mit seinen Leistungen nicht zufrieden. Und dann ist das für mich eine Trotzreaktion. Ich würde sie gar nicht mehr so überbewerten und würde jetzt mich freuen, wenn wir jetzt ein anderes
Frage,
Thema
haben. Die Frage ist doch, spricht er wirklich jetzt für die Mannschaft? Weil, wenn man seine Kollegen gehört hat, die sehen das ja komplett anders.
Nein, er will die Mannschaft so ein bisschen in Schutz nehmen und sich so vor die Mannschaft stellen. Ich glaube, das ist so die Intention, die dahinter steht. Es geht nur nicht auf. Ist richtig.
Hast du denn irgendwas mitbekommen nochmal? Was ihn da zu bewogen hat, auch die Medien wirklich so hart?
Gut, man muss natürlich schon sagen, dass die Situation beim FC Bayern nagt natürlich schon an ihn mit Kovac.
Ja, aber bist du doch froh, wenn du zur Nationalmannschaft kommst.
Ja, aber das nimmt er natürlich mit. Also, dass Kovac jetzt nicht der riesen Hummels-Fan ist, glaube ich, zeichnet sich ja mehr oder weniger ab. Es ist ja jetzt auch nach außen gedrungen, dass im Pokalfinale...
Dafür können wir doch nichts.
Ich glaube, wir haben auch drüber geschrieben. Aber beim Pokalfinale hat Kovac damals seinen Frankfurter Spiel mitgegeben, läuft den Hummels an, der ist nicht schnell, das ist die Schwachstelle. Das kommt jetzt der Trainer nach München und er merkt selber, da verliert er jetzt am Boden. Er kämpft für den Boateng, dass er nicht nach Paris geht. Er schiebt den Süle nach vorne. Ich meine, das muss man ihm schon zugestehen, dass da ein bisschen viel auf ihn einprasselt. Dennoch sage ich, wir haben ihn ja gefragt nach, ob es jetzt nicht mal die Jungen eine Chance oder Jung gegen Alt. Und dann meinte er, am Ende müssen die Besten spielen. Es fehlt halt ein bisschen die Klammer, also ich. Ich finde, da muss er sich schon ein bisschen bis jetzt der Verantwortung stellen, dass es da auch einen Konkurrenzkampf gibt.
Wir hören nochmal Julian Draxler. Wir haben gesagt, er hat zwei Böcke geschossen, aber in seinen Aussagen nach dem Spiel war er relativ klar.
Ja, es ist ein neuer Tiefpunkt. Auf jeden Fall 0-3 gegen Holland. In Holland gibt es nicht viele Sachen, die schlimmer sind und dementsprechend sieht es gerade in uns aus. Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen alles richtig, außer die Tore nicht, es wäre gelogen. Ich finde, wir spielen ein bisschen zu langsam, zu harmlos. Wir haben wenig Überraschungsmomente im Spiel und das muss sich ändern und muss besser werden, möglichst schnell. Nächstes Spiel ist natürlich wichtig gegen Frankreich, da müssen wir uns steigern im Gegensatz zu heute. Keine Frage, aber ich sehe im Moment nicht im Vordergrund die Tabellenplatzierung in der Nations League, sondern eher, dass wir wieder in unsere Spur kommen. Und da mache ich mir auch persönlich Sorgen. Wenn es so weitergeht, dann werden wir so schnell nicht in die Weltspitze zurückkommen, glaube ich.
Also, da muss ich sagen.
Also, das ist jetzt genau das Gegenteil, ne?
Ja, so, oder? Ja. Da ist mir Hummels lieber, der zwar kein tolles Spiel gemacht hat, aber keine Böcke geschossen hat, hinterher vielleicht nicht das Wesentliche gesagt hat.
Warum die
Tatsler sagt das Wesentliche, hat aber die Böcke geschossen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass was er sagt, dass er das selber in die Tat
umsetzt. Er ist zumindest ehrlich.
Ja, immerhin. Aber mir wäre es aber lieber, er wäre ehrlich oder etwas weniger ehrlich und würde auf dem Platz effektiver spielen. Also wenn man diese Aussagen hat, es war zu wenig Tempo und so weiter, da können wir ja fast hineininterpretieren mit ein bisschen, wie kaum bösen Willen, das geht ja weiter mit Jung gegen Alt. Weil unbestritten
mit ihm und nicht mit
Sané wurde es schneller und wurde es etwas besser. Das kann man schon klar sagen. Und das war schon auch eine Aussage gegen
Und Draxler ist ja so ein bisschen auch vielleicht der Klassensprecher der Jungen. Der war beim Confed Cup überragend und war da sozusagen auch ein Führungsspieler, der sozusagen die Jungen mitgenommen hat. Mit Werner an seiner Seite, mit vielen anderen.
Er ist sehr, sehr eng mit Sané, das darf man
absolut
auch nicht vergessen.
Absolut, ja. Wobei der beim Konzert nicht gespielt hat, aber trotzdem sind die beiden...
Ich sag, die stinken halt, ja. dass der bei der WM nicht nominiert wurde.
So, und vielleicht fühlt sich ein Draxler dann eben auch im Umfeld der in Anführungszeichen Alten dann eben auch nicht so wohl, weil er als Führungsspieler gar nicht so in Erscheinung treten kann.
Ich glaube gar nicht, dass es da geht um Wohlfühlen. Es geht darum, dass die jetzt eigentlich mal ihre Chance wollen. Ja, ich meine, du sagst es selber, der war Confed Cup Kapitän. Da hattest du Spieler, die dabei mit Süle, mit Brandt, die da gezeigt haben, hey, wir können was. Und dann kommst du zur WM und du kriegst keine Chance. Dann geht's jetzt so weiter und irgendwann sagst, hey, jetzt irgendwann wollen wir auch mal. Weil die anderen haben schon alle was gewonnen.
Gibt es eine Möglichkeit, ne? Musst du die Alten auch mal wegschrubben, ne?
Ich meine, man müsste ja nicht mal so krass sein und sagen,
wir haben
nicht mehr.
Da haben wir es noch.
Das ja, ist der Prozess. Sie können ja gerne, ja, sie sollen ja und müssen ja, wir brauchen ja, ja diese.
Es gibt ja nicht nur das Thema Alt gegen Jung jetzt in der Mannschaft, sondern es geht darum, was passiert, wenn es jetzt gegen Frankreich am Dienstag wieder ein 0-3 oder eine klare Klatsche gibt. Was passiert dann? Ist Jogi Löw da noch stabil? Bleibt er dann noch Bundestrainer oder gibt es den gleichen Effekt wie 1998, als Berti Vogts nach dem 0-3 damals in Frankreich gegen Kroatien auch noch 2 Spiele bekam und dann war es vorbei? Ja. Also das ist ja das, was wirklich die Baustelle noch ist. Oder gibt es die Solidarität oder das Ja für Jogi auch hin bis zum nächsten großen Turnier?
Diese Frage klären wir gleich. Ne? Genauso, was hat der DFB denn alles wahrgemacht von dem, was sie versprochen haben? Und die Trainer beleuchten wir auch noch mal ein bisschen. Das neue Modewort heißt massive Wahrheitsbeugung. Das ist alles gleich bei uns.
Liebe Sport1-Zuschauer, analoges Kabel-TV ist bald Geschichte. Wollen Sie also weiterhin nicht auf unseren Live-Sport und Sport1 verzichten, dann wechseln Sie jetzt zu digitalem Empfang und speichern Sie Sport1 neu ein. Wir sehen uns.
Hi von Adel und Band. Live aus dem Hintermeter mit der Flughafen beim Check24. Reinhold ist gerade aus dem Sattel gegangen. Kann man gar nicht so einfangen können, warum das. Klären wir später. Erstmal ist Ruth dran.
Ja, wir wollen jetzt unsere Frage der Woche endgültig auflösen. Da geht es natürlich jetzt nochmal um Jogi Löw, ob er seine Bewährungszeit jetzt quasi aufgebraucht und verspielt hat. Wir haben das vorhin im Live-Voting schon gesehen. Also es gibt kaum jemand, der da anderer Meinung ist. Es bleibt bei 95%. Ein paar Tweets möchte ich Ihnen noch an die Hand geben. Also die Selbstüberschätzung der ehemaligen Weltmeister samt Trainer wird uns in die größte Krise seit Jahren bringen, sagt Marco. Und dieser Tweet hier ist ganz bezeichnend eigentlich. Generationswechsel verschlafen, überschätztes Talentpotenzial auf eine goldene Generation folgt selten eine weitere. Es gibt viele, die sagen, naja, er hätte eben den Zeitpunkt erkennen müssen nach dem frühen WM aus. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Ihre Meinungen am Dopafon.
denke, die Zeit ist abgelaufen, weil er es einfach verpasst hat, den Weg vom Confed Cup weiterzugehen. Stattdessen ist ein Julian Draxler, der die Mannschaft geführt hat, immer noch kein Stammspieler. Das ist einfach nicht der richtige Weg.
Gefühlt ist die Zeit von Jogi Löw ungefähr alle 2 Wochen abgelaufen. Man sollte dem Mann und der Mannschaft auch wirklich mal erstmal ein bisschen Zeit geben und nicht jedes Mal irgendwie die Panik ausrufen. Dann wird sich auch was bewegen.
Ja, die Zeit von Jogi Löw ist einfach abgelaufen. Das muss man jetzt einfach akzeptieren. Er traut sich nicht, junge Spieler einzubauen. Die kommen für die letzten 30 Minuten. Da können die auch nichts mehr regeln.
Löw sollte schnellstens zurücktreten. Er hat die Wende nicht geschafft. Die Mannschaft wirkt taktisch ratlos. Sie spielt den gleichen Breitbandfußball wie bei der WM. Keine Ideen, nix. Löw schafft es einfach nicht mehr. Er soll gehen.
Also die Mehrzahl traut es Jogi Löw nicht mehr zu. Das Spiel jetzt am Dienstag.
Ich muss auch sagen, gegen den Weltmeister natürlich keine einfache Partie.
Also was in dieser Runde hier rauskommt, was in dieser Runde rauskommt oder auch bei den Zuschauern, es fehlt dieses Umbruchgefühl. Es geht weiter so und es müssen jetzt endlich mal Reizpunkte gesetzt werden. Ich will noch nicht mal die Diskussion jetzt über Jogi Löw führen. Er selber kann ja auch diese Reizpunkte setzen. Er kann ja auch hier einen Schnitt machen und ich glaube, dann würde jeder sagen, ziehe ich einen Hut vor diesem Mut, nennt man ruhig Mut, aber für mich ist es gar kein Mut, sondern das ist eine klare Erkenntnis der Leistung der letzten Jahre, muss ich eigentlich sagen, auch wenn die WM-Qualifikation in einer Gruppe, ich will jetzt nicht alle Spiele durchgehen, nicht von der Crème de la Crème der Gegner geprägt war, haben wir dort sehr, sehr gut gespielt, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir dann in dem Jahr vor Russland kaum überzeugendes Spiel gemacht haben. Und diese ganzen Dinge haben sich abgezeichnet. Ja, es ist versäumt worden, einen Generationswechsel einzuleiten. Ja, es ist versäumt worden, für eine Konkurrenzsituation innerhalb der Mannschaft zu sorgen. Diese ganzen Dinge sind jetzt Aufgabe vom Trainer. Und wenn er diese Aufgabe nicht übernimmt oder wahrnimmt, dann ist diese Kritik berechtigt und dann würde sie auch nicht mehr lange halten können.
Ist das
so ist die Sache.
Ist das die letzte Chance dann für ihn?
Das hört sich mal so
aus meiner Sicht
dramatisch
ist das,
an. Aber
aus meiner Sicht ist das natürlich eine sehr unglückliche Situation gewesen, diesen Nations Cup so hoch zu halten. Das ist eigentlich normalerweise ein Turnier, wo auch der Trainer die Möglichkeit haben sollte, auszuprobieren.
Aber es passiert dann, ja nichts, ne?
Aber es ging dann gleich gegen den Weltmeister. So, willst du jetzt mit einer jungen, unerfahrenen Mannschaft dort antreten? Ich sage, ja. Verkauft aber in der Öffentlichkeit diesen Nations Cup als ein Freundschaftsturnier, wo ich testen kann oder als ein Testturnier. Denn die Qualifikation für die Europameisterschaft, die geht ja nach der Nations League los. Es werden ja nur 4 Mannschaften aus diesem ganzen Nations League Pool qualifizieren sich direkt für die Europameisterschaft. Der Nations League Pool ist ja nur installiert worden, um mehr Einnahmen für die kleineren Verbände zu haben, um 1-2 Vereinen aus Ländern, die normalerweise keine Chance haben, bei einer Europameisterschaft dabei zu sein, einen Startplatz zu geben. Und insofern sollte man das auch richtig einordnen. Viele haben bevor es die Nations League gab, gesagt, ein völlig überflüssiger Wettbewerb. Dann wurde auf einmal aufgewertet. Oh, ist doch toll, wenn wir gegen hochkarätige Gegner spielen. Wurde es wieder umgedreht. Dadurch kam auch eine unheimliche Drucksituation rein. Ich hätte es mir mehr gewünscht, wenn wir den Nations Cup wirklich als einen Testspielwettbewerb angesehen hätten, den Nationaltrainer damit auch die Möglichkeit gegeben hätten, wirklich mit der neuen Mannschaft in diese Testspiele reinzugehen und eben diesen Umbruch, der dringend notwendig ist, jetzt auch schon einzuleiten, ohne Rücksicht auf diese Ergebnisse bei der Nations League.
Es gibt ja noch in diesem Jahr 3 Spiele insgesamt. Und zwar spielt man jetzt am Dienstag in Frankreich, dann haben wir, glaube ich, im November nochmal ein Testspiel gegen Russland und dann gibt es sozusagen das Rückspiel zu Hause gegen Holland. So, und da müssen jetzt Ergebnisse her. Und ich bin bei Christoph, ich würde jetzt, nachdem diese Weltmeisterschaftsgarde wieder nicht überzeugt hat, tatsächlich am Dienstag jetzt Jung reinwerfen. Also Ter Stegen ins Tor. Ich würde mit Tah...
Machst die Aufstellung schon mal.
Ich mach die Aufstellung schon mal. Ich würde mit Tah und mit Süle in der Innenverteidigung spielen. Ich würde einfach mal Brandt und Sané von vorne reinschmeißen und würde sagen, so, jetzt liefert mal ihr Jungen. So, und wenn du dann in Frankreich vielleicht verlierst und ein gutes Spiel ablieferst, dann sind die anderen auch wieder ein bisschen unter Druck. Und dann hätte, glaube ich, auch jeder Verständnis dafür, dass so ein Spiel in die Hose geht. Aber wenn du jetzt den Fehler machst und spielst wieder mit denen und verlierst dann wieder hoch, dann wird es irgendwann auch, glaube ich, wirklich eng für den Bundestrainer.
René, was glaubst du?
Ich habe jetzt
kann man als Trainer die Linie so verlassen dann auf einmal wieder?
Ich habe jetzt aufmerksam zugehört, das ist überhaupt nicht despektierlich, aber also der Trainer hat einfach eine Prämisse, er muss das Spiel gewinnen. Und es ist einfacher gesagt, aus dieser Worte heraus, jetzt musst du die Jungen bringen. Ich würde jetzt auch tendenziell die Jungen bringen, weil es wirklich der Zeitpunkt gegeben ist, damit die Jungen jetzt wirklich sich entfalten können und dass diese Wachablösung stattfinden kann. Aber im Endeffekt muss Jogi Löw einfach mit der deutschen Nationalmannschaft ein sehr gutes Resultat erzielen am nächsten Dienstag.
Für Jogi Löw ist es natürlich auch eine riesen Chance, dieses Spiel. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wenn jetzt da wieder Peru käme, dann sagst du, ja, es ist ein Muster ohne Wert. Also ich finde die Nations League da wieder ganz interessant, weil er kann jetzt mit einem Spiel, kann er die Stimmung gegen den Weltmeister komplett drehen. Und er muss aber auch zeigen, dass er bereit ist, jetzt was zu ändern. Also er hat es jetzt in der Hand. Wenn er jetzt wieder, und da sind wir jetzt wieder, ich würde natürlich nicht die ganze Mannschaft auswechseln, aber er muss jetzt schon ein paar, und da sind wir wieder, was Christoph gesagt hat, Reizpunkte setzen. Und da hat er wirklich eine Riesenchance, dass es jetzt am Dienstag dreht und dann wird so eine Umfrage mit 95% auch wieder schnell anders ausfallen. Aber er muss zeigen, dass er wirklich bereit ist, jetzt was zu ändern und nicht stur an dem festhalten, was uns, glaube ich, eine der schlechtesten Länderspielbilanzen, die wir in dem Jahr haben, seit langem oder überhaupt eingebrockt hat.
Er kann Frankreich nicht zum Testspiel machen, aber er kann es zum Zeichen dafür machen, ja, dass er auch was eingesehen hat.
Genau, er muss sich jetzt hinterfragen und er muss was ändern.
Sollten wir das Spiel verlieren am Dienstag, was ja scheinbar nicht geht, wie ich gerade höre. Was schreibst du dann Mittwoch über den Bundestrainer?
Ja, also es ist auf jeden Fall...
Oder die bösen Medien, ich will nur dich da rausnehmen.
Nein, nein, also wir haben da schon eine klare Haltung dazu. Also keine Frage, das wird ein Schicksalsspiel für Jogi Löw. Und
muss man den Druck erhöhen?
Nein, ich glaube, man muss einfach diese Frage, die ich jetzt gerade formuliert habe, er muss sich hinterfragen und er muss halt auch zeigen, dass er was ändert, dass er was ändern will. Die Art und Weise, wie es passiert, ist natürlich entscheidend. Wenn er natürlich jetzt wieder die Achse aufstellt und dann wieder das in die Hose geht, dann muss man wirklich sagen, dann muss er um Buch her vielleicht auch auf der Trainerposition, wenn er guten Willen zeigt und sagt, ich probiere es jetzt mal, weil man muss ja fairerweise sagen, er hat eben nur die Spieler und man darf auch nicht vergessen, es waren auch sehr, sehr viele Absagen im Vorfeld. Aber er hat Spieler im Kader, die uns weiterbringen können. Es sind Spieler wie Sané, wie Brandt, Christoph Dardai, er will sie sehen, ich will sie sehen, ich glaube, die Fans wollen sie sehen. Und wenn wir die dann wieder nicht sehen und es wieder schlecht ist, dann wird's eng.
Reinhold hat aufmerksam zugehört.
Nein, ich hätte mir einfach vorgestellt, wie Bild und Sportbild dann so die erste Seite gestalten, wenn es am Dienstag eine Niederlage gibt. Ankreuzen hier, Rücktritt Löw oder so weiter. Ich habe da ganz einfachere Wünsche. Ich würde mir einfach endlich mal wieder ein deutsches Tor wünschen. Das hat so lange nicht mehr gegeben, außer dagegen Peru. Aber
sehr bescheidener Typ.
Ja, aber ich habe natürlich, klar, ich habe es vorhin ja ein paar Mal formuliert, es fehlt eine Solidarität, es fehlt ein Teamgeist. Offenbar ist der Konflikt zwischen Jung und Alt und offenbar ist es Jogi Löw zu sehr an den alten Vertrauten festhält. Die Sachen liegen auf dem Tisch. Es braucht die Rebellion, die muss auch von den Jungen weitergeführt werden und dann müssen da die Jungen jetzt endlich mal rein. Das ist das, was er auch gegen Frankreich, und da bin ich ganz auf der Seite von Christoph, Mensch, scheiß auf diesen Nations Cup und dass man das gewinnen muss. Nee, du musst den Umbruch einleiten, du musst es zeigen.
Egal wie, ich würde mich auch schon mal freuen, wie du sagst, wenn wir Tore schießen oder vielleicht auch in Paris gewinnen sollten. Warum nicht? Wir machen einen Spot und dann, ich will nicht sagen, wir rechnen mit dem DFB ab, aber wir gucken mal, was sie so zuletzt alles gemacht haben. So, vor 3 Monaten endete die WM. Dann dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis der DFB endlich seine Analyse vorgelegt hat. Wurde viel versprochen, das soll alles besser werden. Natürlich mal Zeit für uns, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. So schaut's aus.
August 2018. Jogi Löw und Oliver Bierhoff üben Selbstkritik und kündigen umfangreiche Veränderungen an. Zum Beispiel mehr Nähe zum Fan.
Da denke ich natürlich vor allen Dingen auch mal wieder
häufiger die Türen und Toren aufzumachen.
Bravo! Und nach 4 Jahren trainiert das Nationalteam neulich das erste Mal wieder in Deutschland vor den eigenen Fans. Glückwunsch! So schaut's aus. Ankündigung Nummer 2, der Betreuerstab des Nationalteams soll deutlich kleiner werden.
Wir sehen vor, dass wir einfach diesen Kreis um einige Personen streichen.
Doch Reporter, die regelmäßig mit dem Nationalteam unterwegs sind, beteuern keine sichtbaren Veränderungen. Der Tross ist immer noch unübersehbar groß. So schaut's aus. Was ist eigentlich mit dem Slogan "Die Mannschaft" für eine Mannschaft, die immer noch keine Mannschaft ist? Selbst Grindel wollte, dass die Mannschaft verschwindet. Und Bierhoff wollte doch Gespräche führen.
Mit verschiedenen Stakeholdern.
Wer auch immer das sein mag, 6 Wochen später ist nichts passiert. Die Mannschaft, wohin du auch schaust, nicht mal den Bus haben sie umgespritzt. So schaut's aus. Wo ist eigentlich der neue Sportdirektor, meine Herren? Die WM ist jetzt 3 Monate vorbei und Horst Rubisch darf immer noch nicht in den Ruhestand gehen.
Auch dort werden wir uns in Ruhe die Zeit nehmen, diese Stelle zu besetzen.
Ihr habt euch bereits Zeit genommen, viel Zeit. Jetzt wird's Zeit, dass was passiert. So schaut's aus. Fazit, 6 Wochen nach der großen Analyse, sportlich keinerlei Verbesserung und an konkreten Maßnahmen genau ein öffentliches Training. Also, Herr Grindel, zeigen Sie Führungsstärke und machen Sie den Neuaufbau zur Chefsache. Oder installieren Sie irgendeinen Kettenhund, der dafür sorgt, dass endlich was vorangeht. So schaut's aus.
Christoph hat mal kurz durchgeschnauft. Ja, ein öffentliches Training. Was ist dir sonst irgendwie in Erinnerung
geblieben? Das Zweite, was man noch erwähnen konnte, dass eben Thomas Schneider jetzt die Scouting-Abteilung leitet. Dass Urs Siegenthaler eben jetzt zur besonderen Verwendung eingesetzt wird, also auch weiter. Wir sehen ihn ja auch in den Stadien zusammen mit Joachim Löw sehr eng an der Nationalmannschaft dran ist. Eben, ich sage nur, es wurde irgendein neuer Name auf alte Produkte draufgeklebt. Die Verpackung wurde etwas verändert. Nein, wir alle erwarten natürlich auch hier wirklich einschneidende Veränderungen. Aber beim DFB, so habe ich den Eindruck, ist eben Oliver Bierhoff und auch Joachim Löw in einer sehr, sehr starken Position. Und von daher ergeben sich im Augenblick eben nur Absichtserklärungen. Da haben wir viele gehört. Aber die Taten, auf die warten wir alle, dass Dinge auch umgesetzt werden. Und wir kommen in eine Situation rein, wo ich sage, wir werden langsam Ankündigungsweltmeister statt Umsetzer.
Ja, man muss halt aufpassen, dass man nicht in Aktionismus verfällt. Also die einzigen Zeichen und Signale, die man aussenden kann, sind eigentlich die auf dem Spielfeld. Und alle anderen Randgegebenheiten, die jetzt auch diskutiert wurden, sind meines Erachtens nicht spielentscheidend. Also die Mannschaft, wie sie auftritt, ob dieser Funke wieder sprüht und das Publikum sich mit der identifiziert, das ist entscheidend und dann folgen auch die entsprechenden Resultate.
Aber ist nicht so, dass man dem DFB nicht machen kann, dass er in Aktionismus verfällt. Also das muss man mal feststellen.
Man muss ja auch zugute halten und fairerweise sagen, ich reise ja ständig mit Ihnen, da ist schon was passiert. Also wenn man sieht, wie der Leroy Sané mit der Gucci-Jacke da die Fans da alle bedient und sie haben sich hinterfragt, die Mannschaft hat sich da auch selbst hinterfragt, hat sich selber ein bisschen was auferlegt. Die setzen das schon um, aber da bin ich ganz bei René. Am Ende zählt halt das, was auf dem Platz da gemacht wird und da können sie noch so viel...
Ah, mein letzten Teil. Sei mir nicht böse. Dass die Spieler jetzt mal ein paar Autogramme geben.
Nein, das ist ja nicht das Einzige. Man muss ja auch sagen, das wird jetzt.
Das ist eigentlich
nicht
eine Selbstverständlichkeit. Entschuldige bitte. Also, ja, da muss ich mal ganz klar so sagen.
Es wird ja auch nicht alles nach außen getragen. Zum Beispiel war die Nationalmannschaft, das hat nur keiner erfahren, war in Heidelberg in einer Krebsstation. Jetzt waren sie, Toni Kroos hat eine Hospizaktion gemacht, wo 6 freiwillig mitgefahren sind.
Christina Vogel war da beispielsweise.
Auf Anraten von Manuel Neuer. Das waren Sachen, die aus der Mannschaft entstanden sind. Also, sie tun schon was. Es ist halt.
Moment, jetzt, ja, aber das hilft doch nicht weiter im Sportlichen. Also, das ist wirklich
Du sagst es ja selbst, gut, aus der Mannschaft heraus, das macht die Mannschaft. Aber was ist aber mit den Verantwortlichen?
Nein, das ist schon gewollt. Also das ist angeschoben worden von der Führung, auch von Oliver Bierhoff, dass das nicht mehr vorgegeben wird, sondern die wollen verantwortungsvolle Spieler und sie tun auch was.
Aber sie wollen keinen Gegenpol haben da oben, ne?
Ja,
Ja, das ist doch, was es fehlt. Also ihr habt den Beitrag Kettenhund also genannt, das ist ja negativ. Ist halt ihr habt es Kettenhund genannt, das ist ja negativ. Aber es braucht doch ein Korrektiv. Es kann doch nicht
Wieso
sein.
Wieso ist Kettenhund negativ?
Kettenhund? Achso, so habe ich das abgespeichert.
Aber also Philipp Lahm ist
bei uns in Frankfurt sind die Kettenhunde da.
Wir haben ihn ja gesehen. Und Philipp Lahm wird, glaube ich, was ich soweit ich weiß, ist ein bisschen anders interpretieren, seine WM-OK-Rolle, wie es Franz Beckenbauer gemacht hat, der es ein bisschen nach außen getragen hat. Philipp Lahm ist schon sehr daran gelegen, dass dieses Land bei dem eigenen Turnier eine gute Mannschaft steht. Und daran arbeitet er jetzt. Also ich bin sicher, wir werden in nächster Zeit, wir haben den Zuschlag erst vor ein paar Wochen bekommen, also wir werden von Philipp Lahm sicher noch einiges hören.
Man hat natürlich auch Zuschlag bekommen, jetzt die ersten Wochen nach dieser Weltmeisterschaft auch beim DFB intensiv damit verbracht, diese Euro 2024 nach Deutschland zu holen und vielleicht eben diese Dinge so ein bisschen vernachlässigt. Und es hat sich schon auch was getan bei der Nationalmannschaft, die ganze Art und Weise, wie die Nationalspieler auf die Fans zugehen, auch mit den Medien umgehen. Es gibt deutlich mehr Interviews als vorher. Das heißt, eine gewisse Öffnung hat dann eben schon stattgefunden. Aber das, was ich eben erwähnt habe, irgendwie ein Neuanfang ist auch immer irgendwie mit neuen Gesichtern und man muss mit neuen Gesichtern verbunden werden. Und da ist es ganz genauso, wenn du jetzt zur Nationalmannschaft reist, dann ist es letzten Endes genau der gleiche Trost wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Und da würde ich mir in der Tat vielleicht auch sowas wie ein Kettenhund wünschen. Allerdings hatte ich da Philipp Lahm eher für den Falschen.
Aber er hat sich in Position gebracht. Habe ich dich richtig verstanden? Oder wie würdest du das bewerten?
Naja, er ist ja jetzt in einer Position, wo er natürlich auch schon Einfluss auf Bierhoff hat. Also das ist jetzt nicht so, dass der jetzt dann nur ein Frühstücksdirektor ist, der Philipp. Also wir werden, und wer Philipp kennt, weiß, er macht es immer ein bisschen anders, wie vielleicht ihr früher.
Was meinst du damit? Red ja nicht so drumherum, bitte.
Der wird intern schon wirken. Da kannst du dir schon mal davon ausgehen. Ja,
was ist intern wirken?
Er ist natürlich jetzt der Ansprechpartner. Wenn ein Grindel...
Ich kann mir nichts darunter vorstellen, Entschuldige.
Gut, also Grindel kommt jetzt ja nicht direkt aus dem Fußball, möchte ich jetzt mal so sagen. Der wird sich schon die Meinung von Philipp einholen und danach wird dann auch gehandelt. Also
ja, aber
auch da.
Reicht ein Philipp nur, Reinhold?
Ich würde gleich Michael Ballack dazu nehmen. Er war vergiftet jetzt.
Weil er meinungsstark ist, oder? Was meinst du?
Ja, aber nein, die alte Geschichte zwischen Philipp und Michael Ballack. Deshalb meine ich das. Ich glaube, dass Philipp Lahm weiß, was er will. Er hat immer eine Strategie gehabt, ist mental wahnsinnig stark in diesen Dingen. Und mal gucken, also was da wird, was rauskommt, das ist ganz klar. Der hat sich den Weg beschrieben, er weiß, was er will.
Also er fährt nicht
zum Aber er wird doch eher DFB-Boss werden, als die rechte und linke Hand von Joachim Löw.
Das glaube ich auch.
So, das ist genau der Punkt. Was ist der Weg, wo will er hin? Will er der Nächste zum ersten Mal, ein Spieler wirklich ganz da oben, ja?
Gut, also da muss man mal ehrlich sein, wenn sich der Verband nicht ändert, werden wir Philipp Lahm sicherlich nicht an der Spitze sehen, weil Philipp Lahm sicherlich nicht wie Grindel durch die Vereine tingeln wird. Aber das ist dann, da müssen wir halt mal hinterfragen, ob die...
Da muss man es anders definieren.
Nein, ob die Struktur vom DFB noch zeitgemäß ist. Oder ob man jetzt sagt, das Ganze muss jetzt langsam mal ein bisschen professioneller werden.
Gut. Es gibt ein neues Modewort, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Hören Sie mal kurz rein. Michael Reschke hat es kreiert.
Wenn da mal ein, zwei Fälle passiert sind, wo eine massive Wahrheitsbeugung vielleicht vorgelegen hat, dann ist es einfach so.
Massive Wahrheitsbeugung. Christoph kann uns bestimmt gleich erklären, was das ist. Vorher haben Sie die Chance, wie immer bei uns 100.000 Euro zu gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bis gleich. Hi von Adel und Benzel, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Der heiße Herbst hat wieder begonnen. Das heißt, nicht nur die Blätter fliegen von den Bäumen, sondern auch die ersten Trainer. Taifun Korkut hat es erwischt, aber das hatte eine ganz besondere Qualität.
Wenn es nicht läuft, müssen Trainer um ihren Job fürchten. Branchengesetz. Und wenn mitten in der Krise ein Neuer die Bühne betritt, auch legitim. Aber wenn der Sportvorstand in dieser Sache gelogen hat, öffentlich und vorsätzlich, ist das inakzeptabel. Denn von Managern wie Michael Reschke wird zu Recht erwartet, dass sie sich entweder wahrheitsgemäß oder gar nicht oder geschickt äußern.
Wenn da mal ein, zwei Fälle passiert sind, wo eine massive Wahrheitsbeugung vielleicht vorgelegen hat, dann ist es einfach so.
Und eine Lüge bleibt eine Lüge, der abstrusen Wortschöpfung zum Trotz. Auch Hannes Wolf bekam Stunden vor seiner Beurlaubung noch eine Jobgarantie. Für Leverkusens Trainer Heiko Herrlich läuft's ebenfalls nicht. Auch er muss um seinen Job fürchten und dass bald ein anderer die Bühne betritt. Auch er hat einen Chef, der einst sinngemäß gesagt hat, Flunkern gehöre zum Geschäft. Aber dem ewigen Schlitzohr Rudi Völler verzeiht man solche Aussagen eher. Zumal Reschke wirkt, als wäre er sogar stolz auf seine gelungene Täuschung.
Ich glaube, dass ich sehr glaubwürdig bin in Vorgehen und in vielen Aussagen, die ich treffe.
Oh nein, ab sofort werden Reschkes Aussagen mit besonderen Maßstäben gemessen werden. Aber es geht um mehr, viel mehr, denn die Glaubwürdigkeit eines ganzen Berufsstandes ist in Gefahr.
Christoph, du kennst den Michael Reschke ja sehr gut aus Leverkusen, ne?
Sehr gut, ja. Ist also ein...
Gehört das einfach dazu?
Ja, du hast ja eben gesagt, so mit Wahrheitsbeugung könnte ich etwas dazu sagen. Würde ich einfach nur sagen, Wahrheitsbeugung liegt dann vor, wenn ein Bundesligaspieler kein Tor erzielt und das Tor als Tor dann anerkennen lässt und sich dazu feiern lässt.
Ja. Hat immerhin 2 Stunden gedauert, bis ihr darauf gekommen seid. Toll.
Also Michael, guck mal, wenn man jetzt im Nachhinein sagt, er hätte nur geschickterweise die Worte Stand jetzt mit hinzufügen müssen, dann würde sich überhaupt keiner aufregen. Dann drückt das, glaube ich, genau das aus, was Rudi auch richtig sagt. Es wird in vielen Situationen, nennen wir es mal so, mit die Täuschung in den Dienst des Erfolges gestellt. Oder das Flunkern, wie man es nennt. Man kann nicht immer die Karten sofort auf den Tisch legen. Das
verlangt aber auch keiner.
Nein, das verlangt auch keiner, sage ich ja. Aber wenn es jetzt hier nur darum geht, dass man den Zusatz hätte machen müssen, Stand jetzt. Und daraus dann so ein riesen Hype macht. Also ich meine, generell können wir darüber diskutieren, inwieweit Trainern lassen und welche Art und Weise überhaupt stattfinden sollten. Aber wenn ich dann sehe, wer sich aus meiner Trainergilde alles dann da zu Wort gemeldet hat, das waren in der Mehrzahl alle die, die den Job in Stuttgart nicht bekommen haben.
Aber ich muss
auch sagen, den kann ja auch nur einer bekommen. Da bleiben ein paar übrig. Ne? Habe ich das richtig erkannt?
So. Aber ich hatte mit Herr Reschke ein längeres Gespräch für ein Interview, eben genau zu diesem Thema monothematisch. Und ich bin sehr wohl der Meinung, dass man das anders sagen kann. Ich finde, da wird immer ein bisschen vergessen. Das heißt, das ist in den Medien. Die Medien sind nur ein Medium. Im Endeffekt lügst du den Fan an. Und es war vor dem Spiel allen Verantwortlichen beim VfB intern klar, dass es nach dem Spiel der Vorstand sich zusammensetzen wird, dass man das jetzt nicht gleich in die Öffentlichkeit trägt. Da gebe ich ja völlig recht und das muss auch keiner. Aber wenn ich schon weiß, dass es passieren wird, man muss auch fairerweise sagen, es stand noch nicht fest, dass er gehen wird, aber die Anzeichen waren mit dem Präsidium schon ganz klar besprochen, dass wenn es in die Hose geht, ist er weg. Man setzt sich dann nochmal zusammen, um es zu diskutieren, aber dass man in diesem Wissen dann sagt, keine Diskussion, das finde ich dann schon fragwürdig.
Vollkommen richtig, ja. Das Wording muss man überdenken, das sage ich ja auch.
Aber doch aber hinterher dabei noch so zu bleiben und so zu tun, als wäre das alles gar nicht so schlimm. Also wer jetzt glaubt hier, die Fußball-Bundesliga, das Profigeschäft, ist das der Hort der großen Wahrheit, also dem ist nicht zu helfen. Aber es gibt ja trotzdem Grenzen. Also man muss ja nicht so ins Gesicht lügen und dann hinterher das noch mit massiver Wahrheitsbeugung beschönigen und in dieser Art und Weise verteidigen. Also da wäre auch ein bisschen mehr Demut und Zurückhaltung.
Also ich kenne das ja auch, es wurde früher gesagt von Pressesprechern auch zu den Spielern, rede viel, aber sag nichts. Ne?
So zum Beispiel. Hast du immer gut geschafft. Ja.
Und die lieben wir am meisten.
Du hast es nie gemerkt, Gott sei Dank. So, René, aber wie als Trainer, wie fühlt man sich da? Weiß man in dem Fall schon so, wenn so geredet wird, dann... Ja, wo ich morgen sowieso nicht mehr zum Training komme, dann fahre ich nur vor, gib meinen Wagen ab und dann...
Man spürt ja die Dinge schon, also die müssen dann auch nicht mehr ausgesprochen werden, aber ich verstehe es nicht als Führungsperson, das bin ich auch als Trainer, als sportlicher Leiter, als Präsident bin ich der Meinung, dass oberste Prämisse ist Ehrlichkeit und Authentizität. Man kann das auch anders formulieren, man muss auch gar nicht formulieren, aber ich denke, das ist auch eine Phrase, Ehrlichkeit währt am längsten. Ich glaube, brutale Ehrlichkeit, denn gerade im Fußball sind über mittel-kurzfristige Dauer einfach besser als irgendwelche Lügen, die dann kurzfristig vielleicht irgendetwas kaschieren, aber früher oder später auf dich zurückkommen. Und ich verstehe es nicht. Ich erwarte von einer Führungsperson in einem Beruf, in dem wir da zu Hause sind, dass man ehrlich kommuniziert, egal mit welchen Anspruchsgruppen.
Aber ist das realistisch?
Das ist realistisch. Manchmal gibt es viele Entscheidungen, gerade als Trainer, auch als Verein, die sind unangenehm. Mit dem muss man leben, wenn man diesen Job ausübt. Und ich wiederhole mich, ich bin der Meinung, dass wir verpflichtet dazu sind, ehrlich zu kommunizieren.
Aber
ich glaube auch, dass die Sensibilität in dem Bereich zugenommen hat und das auch zu Recht, denn es ist ja nicht nur ein Problem, wir haben gerade über den Berufsstand Fußball oder Führungskraft im Fußball gesprochen, das ist ja ein Bereich oder ein Problem, was sich durch alle Bereiche zieht. Wenn ich mir angucke, Wirtschaft, ja, Autoindustrie, was da Führungskräfte und Autobosse sagen, bewusst lügen, wenn ich mir anschaue in der Politik, der ganze Fall Maaßen. Das heißt, diese Sensibilität ist einfach größer geworden, der Fans, der Kunden und das eben auch vollkommen zu Recht, dass einfach das, was offenbar gesagt wird, so dann eben nicht gehalten werden kann. Und deswegen finde ich es unmöglich, dass ein Reschke erstens lügt, dann zweitens auch noch zugibt, dass er lügt und dann auch noch drittens sagt, seine Glaubwürdigkeit sei dadurch nicht gefährdet. Mein Christoph ist ja auch hier, der hat ja auch schon mal was gesagt mit absolut reinem Gewissen, was wo er sozusagen auch gelogen hat, aber er hat sich zumindest anschließend hingestellt und hat gesagt, ich habe einen großen Fehler gemacht, es tut mir schrecklich leid. Und ich glaube, dann ist man auch bereit, das irgendwie zu verzeihen.
Es ist professionell. Ich sag nicht Lügen zu flunkern, das hört sich ein bisschen angenehmer an. Ist es professionell?
Nein, ich glaube, es schlägt zurück und richtig zurück. Hm. Es ist eine ethische Frage. Es ist ein weiterer Beleg, was da läuft in der Gesellschaft. Auf der politischen Ebene schon seit längerem das Spielen mit Halbwahrheiten, mit Fake News. Und dass es jetzt auch die Bundesliga ereilt, dass er irgendwie am Abend vorher es so formulieren kann und dann auch nach Pressekonferenz diesen Begriff Wahrheitsbeugung, Deutung oder was auch immer da formuliert, macht es ja noch schlimmer. Ich finde es schockierend und jeder Zweifel, und Leben ist nicht immer nur gelingendes Leben, jeder Zweifel ist sympathisch, das versteht jeder, wenn man in so einer schwierigen Situation ist. Aber es so darzustellen, es so zu performen, ich finde es schlimm. Es ist eine weitere Verrohung von Kommunikation, von Nicht-Ernst-Nehmen von Fans und
wie groß war der Aufschrei in Frankfurt, als er mit dem als Kovac sagte, mit dem Zusatz stand jetzt, dass er Trainer bei der Frankfurter Eintracht bleibt. Also wenn man so will, war das ja schon eine Sache der reinen Wahrheit, was er da gesagt hat. Und jetzt ist das ziemlich untergegangen bei Reschke. Dass er eigentlich dann diese Lüge nochmal sich bestätigt hat und sich zugute gehalten hat. Nochmal potenziert.
Gut, dann sind wir bei Niko Kovac. Habt ihr wunderbar gemacht. Ne? Anfangs schien alles wie am Schnürchen zu laufen für Niko Kovac. Ne? Dann kam die Ergebniskrise und langsam wird klar, dass Probleme des neuen Bayern-Trainers ganz schön vielschichtig sind.
Cheftrainer der Bayern. Mehr geht ja nicht, zumindest nicht in der Bundesliga. Die Euphorie war zwar schlagartig weg nach der ersten Niederlage, aber Niko Kovac zeigte sich weiterhin locker, lässig und weltmännisch leger. Dass seine Bosse vielleicht nicht gut genug eingekauft haben, doch nicht seine Schuld. Wird schon. Doch spätestens nach der zweiten Niederlage war endgültig Schluss mit lustig und lässig leger. Der Tag danach. Der obligatorische Wiesnbesuch, für viele Spieler wohl mehr lästige Pflichtveranstaltung als Zusammenkunft zur Stärkung des Mirs-an-mir-Gefühls. Und Kovac? Wirkte selbst beim Posieren für die Fotografen zerknirscht. Fußballprofis haben ja oft ein ganz besonderes Gespür dafür, was sie sich rausnehmen können bei einem Trainer. Und auch wenn bisher keiner unverhohlen Kritik geäußert hat, die Unzufriedenheit ist spürbar. Vor allem bei den etablierten Spielern, die anscheinend ausreichende Lösungen für die Offensive vermissen. Das nach außen drang, wie sehr viele die häufigen Einheiten auf dem Fahrrad zu verabscheuen scheinen, ob draußen oder drinnen, spricht ebenfalls Bände. Darum braucht Niko Kovac nicht nur schnell gute Ergebnisse, er muss sich nachhaltig profilieren als echte Galionsfigur des Rekordmeisters. Denn Kovac ist zwar Cheftrainer, aber noch nicht der Chef.
Christoph, wo sitzt das größte Problem, die größte Herausforderung für ihn momentan?
Dass Niko eben auch jederzeit die absolute Rückendeckung von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß hat. Das ist das größte Problem. Und wenn die vorhanden ist, ich glaube, dann werden auch innerhalb der Mannschaft die Spieler sich anders verhalten, anders äußern, als es vielleicht jetzt in einigen Situationen der Fall ist. Solange die Führung geschlossen steht, glaube ich, wird auch jeder Spieler wissen, dass er selber gefordert ist und nicht über irgendwelche verbalen Aktionen
Du meinst Rammes, ne? Oder zum Beispiel, der gesagt haben soll? Oder?
Ja, aber ich muss sagen,
wir sind ja nicht in Frankfurt.
Aber diese, intern gebe ich dir völlig recht. Also er wird jetzt noch nicht angezweifelt, aber ich vermisse durchaus, dass sich mal jemand vorhin stellt. Ich finde es bezeichnend, dass der ehemalige Chef in Frankfurt, in Hübner, sich äußern muss und ihm Rückendeckung gibt.
Besser wäre hinter ihn stellen, nicht vor ihn. Ne? Das wolltest du sagen.
Ich finde, beides wäre gut.
Okay.
Aber man hört nichts von einem Salihamidzic, man hört nichts von einem Herrn Rummenigge und Uli Hoeneß hat zwar angekündigt, er wird ihn bis aufs Blut verteidigen, aber das war jetzt nur ein Satz, der auch nicht mit Leben gefüllt wurde. Und Niko Kovac wird in der Situation, finde ich, schon ganz schön alleingelassen.
Und warum, glaubst du? Ist das so?
Tja, also ich meine, Sie wissen natürlich, es wurde ja in dem Beitrag kurz nur angerissen, die Transferpolitik steht auch auf dem Prüfstand. Ich meine, man hat ja einen jungen Trainer geholt, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, hat ihm den Kader eigentlich mehr oder weniger ein bisschen ausgedünnt. Erst bei, da ist natürlich ein junger Trainer, er fing erst dann an zu kämpfen wie so ein Boateng ging. Aber man merkt ja jetzt, dass die Personaldecke sehr dünn ist, gerade in der Außenverteidigung. Wir haben ja vorher darüber geredet, wenn du einen Bernat für 5 Millionen
verschenkst.
Abgibst und jetzt dann Goretzka
links hinten spielen musst. Nach Paris verschenkst sozusagen.
Ja, und dann sind wir wieder beim Thema, Christoph, du hast angesprochen, Reizpunkte, das ist das gleiche wie bei Löw. Wenn du einen jungen Trainer holst, der jetzt nicht sofort Reizpunkte setzt wie ein Pep Guardiola, der einfach von sich aus schon elektrisiert, dann werden natürlich auch ein paar neue Spieler, und da sind wir jetzt wieder bei den Flügeln, wo man sagt, das sind jetzt 9 oder 10 Jahre lang die gleichen, da mal ein bisschen für frischen Wind reinsorgen. Und im Gegensatz zur Nationalmannschaft, wo du dir die nicht backen kannst, kannst du beim FC Bayern kaufen.
Aber das heißt ja, müsst ihr ein bisschen mutiger sein? Wenn
ihr? Also ich mag mich einfach erinnern, als ich mit Anderlecht gegen Bayern spielte, da in München, da habe ich mich mit Ancelotti unterhalten vor dem Spiel. Und da sagte er mir, dass er eigentlich jetzt die Jungen ein bisschen forcieren möchte. Das haben dann die Älteren nicht gutiert gehabt. Dann hat man auch Ancelotti gewechselt. Jetzt ist das wieder so eine Phase, dass man vielleicht die Jungen installieren müsste. Das braucht auch Zeit. Bayern München ist sich sowieso nicht gewohnt, nicht zu gewinnen. Jetzt ist es eine schwierige Phase. Dortmund ist im Kommen. Man weiß nicht, ob die Fälle schon wieder davon schwimmen. Und im Endeffekt geht es um die Verantwortlichkeit. Und man sagt immer, so einfach mit dem Fingerzeig, der Trainer. Es sind aber ganz, ganz viele Herren, die dahinter stehen. Vielleicht müsste man auch jetzt mal die Aussagen von Ancelotti noch mal hervorkramen. Vielleicht hat er gar nicht Unrecht gehabt, als er gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt gegeben, wo man die Jungen, Koman und andere, jetzt installieren müsste. Das haben dann die Älteren wieder nicht so gerne. Also ich denke, das ist komplexer, als man das von außen her betrachtet sieht.
Aber muss es haben verletzt, das war jetzt auch ein bisschen Pech. Aber dennoch, diese Transferpolitik auf den Flügeln wird ja seit nicht nur diesem Jahr hinterfragt. Und da hätte man den Kovac natürlich schon Gefallen getan, wenn man dann von vornherein klare Entscheidungen getroffen hätte, weil dieses Robben- und Ribéry-Thema, verdiente Spieler, immer noch gute Spieler, aber die werden halt jetzt auch nicht mehr schneller.
Gut, die sind beide halt, da, können wir nicht
ändern. Aber also, die muss jetzt eher.
Lass uns
jetzt
mal bei Nico bleiben.
Ja, aber das ist ja sein Hauptproblem. Er muss ja jetzt damit klarkommen, dass die spielen wollen und dass die unzufrieden sind.
Die Parallelen zur Nationalmannschaft sind ganz klar. Ja. Der Umbruch wurde verpasst. Also der Kader ist überaltert, beziehungsweise wenn man nicht überaltert sagen möchte, aber dann auch über viel zu viele Jahre dieselben Säulen, die da waren. Was haben die Bayern gemacht? Haben den Kader noch ausgedünnt, haben sich aber die Blutauffrischung, die sie sich nicht vom Transfermarkt geholt haben, haben sie vom Trainer geholt. Durch einen jungen Trainer, Empathie, der mit Frankfurt für Leidenschaft, für Kampfgeist, und hatten gehofft.
Spricht ja erstmal nichts dagegen.
Und 7 Spiele lang haben sie auch Erfolg gehabt. Den machen wir wieder Beine und gab Lob von allen Seiten, obwohl die sich halt dann 2,5 Stunden gequält haben und dann jetzt auch auf die ungeliebten Fahrräder steigen müssen. Das war alles gut, solange die Ergebnisse gestimmt haben. Also, aber dann waren die Leute auch noch bereit, dem zu folgen, neuer Wind, weil auch der Leidensdruck bei den Bayern noch groß war. Die Nationalspieler WM versaut, die anderen Spieler Champions League unglücklich ausgeschieden und das Pokalfinale verloren. Da war schon eine innere Bereitschaft da. Aber nach 7 Spielen mit 7 Siegen, dann kommt dann auch genau das, was wir bei der Nationalmannschaft sehen. Da wird mal durchgeatmet. Ach, wir sind ja eigentlich ganz gut. Müssen wir uns wirklich weiter so anstrengen? Müssen wir wirklich 2 Liter Schweiß oder 1 Liter Schweiß vergießen? Und dann kommt so etwas. Und dann kommt noch Pech dazu. Wie ging's los? Wieder im 1-1 bei Augsburg. Auch wieder neu ein Fehler. Und das ist so das kleine Saatgut. Und für meine Begriffe, und da ist der Unterschied zur Nationalmannschaft. Mutiger als der Kovac kann man nicht sein. Es haben alle auf der Bank gesessen. Und er kann es aber. Und das stimmt, ist Kovac schon Chef. Er kann als Trainer, der noch nie etwas gewonnen hat, außer im Pokalsieg mit der Eintracht, der kann in 6 Wochen nicht der Chef sein. Er ist abhängig, was Christoph sagt, zu 1000%ig, vom Rückhalt von Hoeneß und von Rummenigge. Und wenn Hoeneß und Rummenigge den Spielern eine Flanke bietet, wenn die sich ausholen können, Klammer auf, genauso wie bei Ancelotti, weil die Ancelotti, ja, da waren sie zu vierten, zu fünft war und haben gesagt, hier Leute mit Kalle und Uli, mit dem kommen wir nicht mehr weiter, und da war er weg. Und diese Situation wird sich wiederholen, wenn Hoeneß und Rummenigge nicht ein ganz klares Statement sagen, hier, mach weiter so.
Aber wir haben ja auch gesagt, wenn ich jetzt Kovac wäre und ich hätte gestern dieses Länderspiel gesehen, da würde mir auch so ein bisschen Angst und Bange, da hätte ich wahrscheinlich auch so in die Tischkante gebissen, weil letzten Endes die sozusagen die Kohlen aus dem Feuer holen müssen, die haben gestern, als es auch ein bisschen um die Position des Trainers ging, gestern um Joachim Löw, nicht ihre Leistung abgerufen. Und das sind genau die Spieler, die jetzt sozusagen bei den Bayern letzten Endes Antworten geben müssen. Und die sind alle nicht wirklich in Form. Und ein Satz, ich glaube, dass die Bayern einen großen Fehler gemacht haben letztes Jahr, indem sie im Oktober Jupp Heynckes geholt haben. Einfach aus dem Grund, weil dieser ganze Verein dann monatelang in so einer gewissen Lethargie drin war. Man hat sich selbst so ein bisschen gefeiert, man hat die guten alten Zeiten
die
wieder
Meinung irgendwie ausgerufen. Die Meinung hast du aber fast exklusiv.
Ja, das ist aber okay. Aber man hat letzten Endes nicht dafür gesorgt, man hätte damals vielleicht einen Trainer holen können, der alle Konzentration darauf legt, in der neuen Saison mit einer Mannschaft, mit einer guten Auffrischung neu an den Start zu gehen.
Ich glaube, dass Niko Kovac auch gestern froh war, dass ich, oder der, dem ist Angst und Bange geworden muss mit Boateng, ist, dass sie sich noch mehr verletzen, oder? Das muss man einschätzen sagen. Du hast eben gesagt, radeln die wirklich, ne?
Ja,
also. Ob du nur 10 Minuten ausläufst oder 20 Minuten radelst, finde ich jetzt keinen großen Unterschied.
Nein, ich habe es gefragt aus Interesse. Also, es war überhaupt keine Wertung dabei. Das würde ich mir auch nicht anmaßen. Also, Niko Kovac kenne ich jetzt selber auch, weil ich mit Nürnberg gegen ihn gespielt habe. Da hat man auch einen Eindruck von einem Trainer. Ja. Wie ist er an der Linie? Was ruft er rein? Wie redet er mit dir vor und nach dem Spiel? Also, ich halte sehr viel von Niko Kovac. Viele Trainer kennt man ja gar nicht und beurteilt sie trotzdem. Aber ja, das war für mich Neuland, dass man so viel radelt. Das ist aber überhaupt keine Wertung dabei. Das andere, was ich eher werten würde, ich habe mitbekommen...
Wie es rausgekommen ist, meinst du, oder?
Nein, aber das nach dem Spiel gegen Berlin auswärts, als Kovac gesagt hat, die nächsten 10 Spiele werden wir gewinnen, solche Aussagen vielleicht... Hat er nicht gesagt?
Er hat gesagt, wir werden sicher die nächsten 10 Spiele nicht verlieren. War auch nicht so sehr geschickt, aber es ist schon ein kleiner Unterschied.
Ist eine gefährliche Aussage.
Das ist für dich ein Unterschied?
Wir werden die nächsten 10 Spiele nicht alle verlieren.
Nicht alle?
Das soll so etwas wie unentschieden.
Ja, mal gut, aber er hat natürlich verloren. Das macht die Aussage natürlich nicht besser. Ist eine gefährliche Aussage. Als Trainer darfst du solche ein Stück weit populistische Aussagen nicht machen, weil du weißt nie, was kommt. Und ja, da sieht man auch bei Bayern München der immense Druck. Da ist man sich nicht gewohnt, wenn man nicht gewinnt. Und dann hat man viele Gesichter, viele Augen, die dich dann halt vielleicht nicht mehr so klar anschauen, weil die Verantwortlichkeiten dann definiert werden. Und ja, diese Aussage, die hat mich irritiert. Und die war sicher nicht sehr gut.
Also das Wichtigste haben wir heute gelernt schon mal. Hat Christoph heute gesagt, das Wording ist ganz entscheidend, was man als Trainer sagt, wie auch immer. Machen wir gleich weiter an dieser Stelle. Gleich dann nach uns, muss man gerade gucken, FIA World Rally Cross. Schauen Sie mal, was auf Sie zukommt.
Lasst die Motoren.
Hier ist der Check 24, Doppelpass. Zuletzt über Niko Kovac gesprochen. Reinhold, wie gut füllt er denn die Chefrolle aus?
Es gibt ja so ein Bayern-Gen oder so eine DNA. Also, dass Spieler sich schon mal gern ausheulen bei Uli Hoeneß oder auch jetzt mittlerweile bei Kalle Rummenigge. Das hat es immer gegeben. Denken wir zurück an Mehmet Scholl, der konnte das auch ganz gut. Und das schwächt einen Trainer sofort. Und ich glaube, es ist doch absurd zu glauben, du holst doch nicht den Kovac, um ihn jetzt nach ein paar Wochen schon wieder zu schwächen. Das ist doch bekloppt, ist das doch. Also gilt es jetzt, oder geht es darum, Kovac von außen und von innen zu stärken. Da müssen Rummenigge und Hoeneß Flankenschutz liefern. Was mich schockiert hat, dass das schon so rausgesprungen ist, dass jetzt beim Basketball, wo die zugegen waren, Kovac angeblich ausgepfiffen wurde. Ja. Ich meine, was soll das? Da muss man sich schützen.
Ja, das ist schon schwer, finde ich auch.
Ja.
Das finde ich schon krass. Christoph, vollende den Satz, der Trainer.
Ich würde sagen, ein Verein ist immer so stark, wie geschlossen die gesamte Führung ist. Also das heißt Trainer und Vorstand. Und Reinhard hat vollkommen recht. Der Trainer ist die wichtigste Person im Verein. Und wenn daran gerüttelt wird, dann kommt das ganze Koordinatensystem durcheinander. Und das darf nicht der Fall sein.
Kommt alles rein. Das war die vollendende Satz. Unterstreichst du
unseren... Ja,
Ja klar unterschreibe ich das, sofern der richtige Trainer auch gewählt wurde. Und der Trainer wird halt heutzutage sehr oft nicht sachbezogen gewählt, sondern personenbezogen, weil man irgendwelche Beziehungen hat und die pflegt. Wenn man aber den bestmöglichen Trainer für einen Verein holt, muss man ihn durch dick und dünn schützen.
Ich glaube aber, dass es nämlich verloren geht. Also intern wird Niklas Kovac bis jetzt nicht angezählt. Also er weiß, dass er interne Rückenlage. Es geht jetzt erst um außen. Und wenn man, es waren jetzt auch noch nicht so viele Spieler oben, was ich so gehört habe, aber es ist natürlich schon auffällig, wie viele Sachen jetzt aus der Kabine nach draußen dringen. Und deshalb ist es wichtig, dass sich jetzt einer hinstellt, wie es früher auch mal Matthias Sammer gemacht hat, der dann nach vorne ging und dann etwas gesagt hat, dass die Spieler wissen, Moment, das kann man jetzt nicht mit dem Trainer machen. Und es kommt immer mehr raus. Und das zeigt ja, dass die Spieler merken, wir dürfen jetzt ein bisschen, wir greifen da ein bisschen an und wir
zeigen da ein bisschen. Sei ehrlich, du bist ja froh, dass was rauskommt aus der Kabine, oder?
Du, wenn es keine Lüge ist.
Also mich würde mal da interessieren, du bist ja ganz eng dran, welche Rolle spielt der Brazzo, der ist Halle Hermitschitsch da?
Ja, beim Brazzo, muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir auch gewünscht, also gerade jetzt nach den letzten Spielen, wo er dann nicht zu sehen war, wo er sich nicht hingestellt hat, dass er etwas mal sagt. Aber bei Brazzo muss man auch sagen, er hat natürlich auch nicht die einfachste Rolle, weil er weiß natürlich genau, wenn er jetzt was Falsches sagt, was jetzt nicht so weiter oben dann angesiedelt ist, man kann es ja gar auf den Punkt bringen. Also in dem Verein gibt es nur zwei Personen, die was zu sagen haben und das ist Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge und darunter gibt es halt nichts.
So, nächste Woche wieder Bundesliga, ne? Und einen kleinen Vorgriff haben wir schon mal gut.
Genau, unsere Rubrik Weiße Weste. Ich habe gerade mal geguckt, wo Manuel Neuer da steht, auf Rang 5. Das ist dann doch ziemlich überraschend. Es geht ja um die Zu-Null-Spiele und an Rang 1 steht Rune Jahrstein von der Hertha. Der hat nämlich schon 3 Zu-Null-Spiele absolviert und pro Zu-Null-Spiel gibt es ja 50 Euro ins Phrasenschwein von Polarweiß, also 150 Euro. Vielen Dank an dieser Stelle, hat er verdient. Und für Sie, liebe Zuschauer, der Hinweis, falls Sie noch nicht genug von uns bekommen konnten. Die komplette Sendung gibt's auf sport1.de direkt im Anschluss nochmal zum Nachgucken. Also ich lade Sie gerne ein, sport1.de, ohnehin immer eine gute Adresse, falls Sie sich auf dem Laufenden halten wollen, auch was jetzt rund um die Nationalmannschaft noch so passiert. Übrigens, das Wort Wahrheitsbeugung gibt's tatsächlich nicht im Duden. Da wird dann vorgeschlagen, meinten Sie das Wort Wahrheitsfindung? Ich glaube, das sagt alles.
Und weißt du was? Früher gab es auch kein Gegenpressing oder so. Also es gibt immer neue Wortschöpfungen heutzutage. So, wir sind am Ende. René, herzlichen Dank. Premiere, ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt mit uns hier.
Ja? War gut,
danke. Ja? Ja? Christoph, wie immer, herzlichen Dank. Peter, Reinhold, Christian und Timo. Gut, hallo von Hamburg. Vielen Dank an das Publikum. Schönen Sonntag. Nächste Woche wieder Bundesliga. Ciao.